Hallo, ich bin die Caro Bergdolt vom Weingut Bergdolt und darf heute das Intro für den Iro machen.
Kurz zu meiner Person. Ich bin Winzerin und führe unser Familienweingut in der schönen Pfalz im Ortsteil Neustadt-Duttweiler. Wir arbeiten ökologisch, sind Mitglied im Verband der Prädikatsweingüter und bei den traditionellen Sektmachern.
Den Iro habe ich 2010 in einem Weinladen in Kiel kennengelernt. Und kurz darauf kam er für ein Praktikum, das er für seine Sommelier-Ausbildung brauchte, zu uns in die Pfalz. Iro hat dann weit mehr über sein Praktikum hinaus bei uns auf dem Weingut gearbeitet. Er wollte die Arbeitsabläufe nicht einfach nur einmal gesehen haben, sondern er wollte wirklich mit Schweiß und Muskelkater alles erleben.
Wir haben natürlich auch immer viel probiert und über die Jahre war das so ein gegenseitiges Learning. Und ja, es ist eine richtige Freundschaft daraus entstanden.
Unser Fokus liegt im Anbau von Burgundern und Riesling. Aber meine große Leidenschaft gilt seit ein paar Jahren der Herstellung von den Schaumweinen, die bei uns im Weingut auch einen immer höheren Stellenwert bekommen.
Iro ist ein ganz feiner Mensch, der genau hinhört. Man kann sich auf ihn verlassen und ja, er ist auch für Überraschungen gut. Er trommelte beispielsweise mal so kurzerhand für unsere Sektlese eine Schar von Leuten zusammen, fährt diese dann auch noch von Bayern in die Pfalz und ein paar Tage später wieder zurück. Und ja, den Jahrgang 2022, die Sektlese 2022, die haben wir dank ihres Unterstützung so gut gemeistert.
Wir sind ja drei Generationen, die auf dem Weingut leben und ja, von Tag 1 hat das einfach zwischenmenschlich mit allen gepasst. Freundlich, hilfsbereit, spielt mit uns Fußball, ausdauernd, empathisch, innere Stärke, ruhige und zurückhaltende finnische Art. Das sind Attribute, die ich jetzt hier in meiner Familie gesammelt habe, die Iro beschreiben. Und wir freuen uns alle sehr, dass sich unsere Wege vor über 10 Jahren gekreuzt haben.
Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit. Mein heutiger Gast symbolisiert und repräsentiert das, was man sich von einem 3-Sterne-Sommelier vielleicht erwartet oder erwünscht. Iro Luther aus dem Restaurant Essence in Grasshaus bei uns zu Gast. Und Iro ist mehr als ein Sommelier. Er ist eine Persönlichkeit. Er hat eine wahnsinnige Ausstrahlung. Er hat ein unglaublich fundiertes Wissen. Und er hat eine ganz außergewöhnliche Karriere. War unter anderem tätig im Phoenix in Düsseldorf, im Restaurant Schwarzer Hahn im Deidesheimer Hof, im Werneckhof in München, bevor er im Restaurant Essence in Grassau die Erfolgsgeschichte begleitete und eine Weinkarte mit über 1300 Positionen aufbaute. Selbstverständlich gehört er zu den Top 50 Sommeliers beim Busche Verlag und beim Rolling Pin. Er hält regelmäßig Anerkennung für seine Weinkarte, aber eigentlich ist es nicht das, was ihn ausmacht. Und das, glaube ich, was ihn ausmacht, ist in dem Gespräch sehr gut zu spüren. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Partner, bei der Schlumberger Gruppe, mit den Handelshäusern Segnitz, Consiglio Vini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkollekt für die händische und auch für die wirtschaftliche Unterstützung aufs Allerherzlichste bedanken. Denn dank Ihnen ist er heute hier. Herzlich willkommen, lieber Iro Luther! Eine Frage, die stelle ich relativ selten, beziehungsweise finde ich die recht makaber, aber ich wusste nicht anders zu formulieren. Und zwar, und ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass du es nicht bezahlen musst, lautet die Frage, welcher Koch darf bei deinem Begräbnis kochen und welchen Wein würdest du servieren? Diese Frage hat natürlich in deiner Situation nochmal eine ganz andere Präsenz.
Ja, genau. Also deswegen, ich glaube, bei Tibor hattest du die Frage.
Kann sein, ja. Ich versuche es immer genau. So umzuformulieren, also wenn es halt so brutal klingt. Und dann denke ich, na, aber eigentlich soll es ja so diesen besonderen Moment, wo man sagt, was ist mir am wichtigsten?
Ja. Genau, also ich habe es erst einmal gehört bei dir, diese Frage. Und da dachte ich mir so, alter Falter.
Ja.
Ich weiß noch schon, wer. Und also Wein weiß ich, keine Ahnung. Also das wäre mir auch nicht so wichtig.
Wer darf kochen?
Jochen Strehler.
Ah, okay.
Ah, heißt, du, dir sagt das gar nichts, oder?
In der Tat. Ist das, ich habe das versucht zu überspielen, aber danke für deine direkte Rückfrage. Hilf mir mit Jochen, genau, Strehler. Jochen. Entschuldigung, ich werde mich natürlich nachinformieren.
Nee, also deswegen, also hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du ihn gekannt hättest.
Ja.
Quasi so meine gastronomischen Anfänge in Kiel.
Ja.
Und der hat wirklich so eine schicke Holsteiner Küche gekocht. Irgendwie, das war halt, keine Ahnung, späten 90er und sowas, wo es halt noch alles, also auch so diese Feinheimisch-Geschichte, die es in Schleswig-Holstein dann als quasi Regionalverband gegeben hat oder dann Anfang 2000er gegründet wurde. Da ist er vorne bei mit gewesen und wirklich so eine Roastbeat mit Bratkartoffeln und Remoulade und solche Sachen in schick. Mhm. Und das ist eine super Beerdigungsküche.
Okay.
Also, ja, also das meine ich jetzt nicht böse, ja. Sondern also ich mag ihn, schätze ihn als Menschen unheimlich. Und ich kann mir jetzt auf einer Beerdigung kein schickes Menü vorstellen. Nee. Sondern es sollen so Wohlfühlgerichte sein, die einen abholen. Und da finde ich, passt das gut.
Zwei Gedanken. Ein Gedanke, natürlich, so wie du schilderst, wahrscheinlich eine Meister- und Glanzleistung. Ich habe in Niedersachsen gelernt, wahrscheinlich um die gleiche Zeit wie du ungefähr.
Ich habe gar nicht gelernt, erstmal.
Oder war dort zu der gleichen Zeit, als du dort tätig warst. Und es war schwer, dort einigermaßen anständige Küche zu der Zeit zu finden. Und genau. Da finde ich das natürlich großartig, dass du jemanden auslobst, der handwerklich dort gearbeitet hat und versucht hat, eben diese Küche zu transportieren. Ich wünschte, ich hätte solche Köche damals da gekannt. Da ja, hat man lange nachsuchen müssen. Cool. Auf der anderen Seite natürlich, ja, spiegelt es deine Situation gerade. Du hast ja jetzt eine 180-Grad-Kehrtwendung aus Überholspur und Schnellfahren beruflich hinzu. Du wurdest mehr oder weniger gezwungen, komplett erstmal nicht nur vom sechsten in den ersten Gang, sondern fast in den Rückwärtsgang zu schalten.
Na, Rückwärtsgang würde ich nicht sagen, ja. Also mal kurz ausgebremst.
Ja, vielleicht Leerlauf. Ja.
Genau.
Das ist krass, oder? So, also,
ist es auf jeden Fall.
Du hast ja die letzten 2-3 Jahre, hast du ja zum einen die Auszeichnung, die du bekommen hast, diese Weinkarte, die du aufgebaut hast, dort im Essenz, die Anerkennung, die ihr in der Gesamtwahrnehmung hat, dann wahrscheinlich auch der Anspruch, mit dem man, obwohl der vorher der gleiche war, mit einmal zu kämpfen hat und das jetzt komplett auf Null gefahren, ist schon, boah.
Ja, ist es auf jeden Fall. Und deswegen, ich muss auch gucken, wie das dann wird. Mhm. Also ich werde wahrscheinlich das Tempo nicht fahren können wie vorher. Ich werde ja auch dann entweder 60% oder 80% Behinderung haben, was dann ja quasi auch noch arbeitsrechtliche Einflüsse hat. Deswegen mal gucken.
Aber du möchtest weiter als Sommelier tätig sein und das, was du dir aufgebaut hast in den letzten Jahren, Jahrzehnten, einfach weiterführen und das mit einer ähnlichen Intensität und Leidenschaft leben.
Intensität ist halt die Frage, ob das geht oder ob die Intensität sich dann verschiebt irgendwie auf ein bisschen andere Teilaspekte. Aber im Prinzip schon.
In der Klasse von Gastronomie, in der man da tätig ist, hat man ja schon mehr oder weniger eine Ausnahmesituation, wo eigentlich jeder Moment unfassbar wichtig und gewichtig ist, wenn man ja ständig bewertet wird. Also gerade wenn man da im Restaurant arbeitet, was 9. oder 3. Stern bekommen hat, was so schnell auch aufgestiegen ist. Ist es mit einmal unwichtig oder kannst du es nachvollziehen, dass man diese Wertigkeit dann trotzdem hat?
Ich verstehe es nach wie vor. Also deswegen, für mich, also meine persönliche Prioritätenreihenfolge hat sich natürlich verschoben. Also das wäre ja irgendwie absurd, jetzt zu sagen, nee, das ist jetzt, interessiert mich gar nicht. Aber ich meine, beides steht für sich. Und ich muss halt jetzt gucken, wie ich meinen Platz dazwischen finde.
Wie bist du da rangegangen in das Restaurant, das jetzt eigentlich erst vor 3-4 Jahren aufgemacht hat? Und
genau, 3,5 Jahren. Also im Juni, wenn es im Juni werden es 4.
Und also wie eine Rakete durchgezündet ist. Du hast die Weinkarte ja, glaube ich, von 30 Positionen auf. Ich habe unterschiedliche Informationen gefunden zwischen 750 und 1200 Positionen. Ich habe es mal so versucht nachzuzählen, bin bei 842 stecken geblieben.
Also sind über 1200. Also ich zähle das immer einmal im Jahr, wenn es hier für diese Wine Spectator Awards geht, weil die wollen halt die genau wissen, die Positionen. Und ich war bei 13,50 oder 13,46 ohne Sake. Das darf man nicht mitzählen.
Ja, krass. Und wie bist du rangegangen? Hast du gesagt, ich möchte einen der außergewöhnlichsten Weinkarten in Deutschland haben? Oder ist das aus dieser Dynamik der Entwicklung des Restaurants, dass ihr schnell Stern, zweiten Stern, dritten Stern bekommen habt und du das spiegeln wolltest? Oder wie hast du dich damit auseinandergesetzt?
Deswegen, also natürlich hat das einen Einfluss gehabt. Also gerade dieses zweite auf dritte Stern hat das Spiel nochmal komplett geändert. Und auch die Gästeerwartungen und sowas. Und die Preispunkte sind komplett verschoben worden. Und dementsprechend habe ich dann eben auch nachjustiert. Aber der Aufbau war erstmal relativ eklektisch dran gegangen. Also dieses natürlich die eigenen Schwerpunkte, die halt hauptsächlich in Deutschland sind. Das war so die Basis.
Sekt und Riesling, oder?
Sind mir beides wichtig, aber danach habe ich jetzt nicht die Karte aufgebaut.
Okay.
Und als ich angefangen habe, stand auch noch Champagner vorne und danach erst die deutschen Sekte. Jetzt habe ich es umgedreht, oder vor anderthalb Jahren oder so. Und deswegen, weil ich halt auch bei den Weinen bei Deutschland anfange, also dieses von nah in die Ferne. Deswegen habe ich beim Sekt halt auch so geändert. Aber das ist jetzt alles auch kein Dogma. Also das ist, es war schon, ich wollte eine klassische Weinkarte haben, mit also so eine Kombination aus klassisch und State-of-the-Art-Sachen. Bei Regionen, in denen ich mich nicht so gut ausgekannt habe, habe ich dann auch Leute gefragt, die sich da besser auskennen.
Händler oder Kollegen? Oder Gäste?
Sowohl als auch.
Okay.
Sowohl als auch. Also gegen Gäste hätte jetzt nichts gesprochen, aber fällt mir jetzt keine Situation ein. Also deswegen, ich bin jemand, der gerne um Rat fragt.
Finde ich großartig.
Ja, deswegen, warum soll ich mir Gedanken machen, wenn es klügere Leute gibt?
Spart ja weiter. Hat sowas Einfluss, wenn du sagst, ich tausche einfach die Position der Sektlistung mit der Champagnerlistung? Wurde mit einmal mehr Sekt bestellt? Hat dich da jemand drauf angesprochen? Oder ist das mehr ein Gefühl für dich, dass du sagst, wir haben die und die Ausstrahlung?
Gefühl für mich. Also dieses, das ist das, wo ich die Schwerpunkte irgendwie setze oder wo es anfängt. Letztendlich ist es aber auch so, wenn jetzt ein Gast fragt oder die Weinkarte kriegt und deswegen frage ich dann erstmal Sparkling oder Non-Sparkling und schlage dann eben dementsprechend da auf. Und wenn einer sagt, er will Champagner, dann schlage ich auf der Champagner-Seite auf. Also das ist für mich jetzt auch kein Ding. Und gehe nicht hin und sage, nee, aber Sekt steht aber da vorne.
Hat sich mit zunehmender Reputation die Art deiner persönlichen Weinempfehlung verändert? Was ich erstaunlich fand, war, dass ihr nach wie vor sehr günstig seid, in meinem Empfinden. In der Relation auch zu anderen Drei-Sterne-Restaurants. Dass ihr durchaus preisattraktive und finde ich auch sehr angenehm kalkulierte Position auf der Karte. Da hat sich bei dir da im allgemeinen Handling was verändert?
Also was die Kalkulation angeht, meinst
du? Nö, allgemein, dass du sagst, mit einem, zwei Sternen habe ich Weine für 30, 40, 50 Euro empfohlen und jetzt sind es Weine im dreistelligen Bereich oder vierstelligen.
Nee, letztendlich kommt das ja auf die Gäste an. Also deswegen, es geht ja darum, herauszufinden, was der Preispunkt für die Gäste ist. Dementsprechend dann die Weinempfehlung auszusprechen. Das finde ich hat nichts mit Sternen zu tun, sondern mit dem quasi Vertrauensverhältnis zum Sommelier und Gast.
Und der Fahrtweg in der Entwicklung der Karte, hat der sich geändert, dass du vorher gesagt hast, ich habe die und die Vorlieben und dann mit zunehmender externer Anerkennung gesagt hast, okay, das brauchen wir aber auch. Wir müssen durchaus 80 Positionen Chateau Schlag mich tot auf der Karte haben.
Nö. Nee, das gab's überhaupt nicht. Also deswegen, es ist so, ich merke, Gäste fragen vermehrt nach Region XY oder was weiß ich, Burgund Grand Cru nach und dementsprechend kaufe ich mir Burgund Grand Cru. Ich habe auch Sachen dann so sukzessive rausgenommen, für die sich niemand interessiert hat. Also dieses, was weiß ich, Beaujolais fand ich finde ich, ist preis-leistungsmäßig toll, macht Spaß. Aber wenn die Leute das nicht haben wollen, dann muss ich da jetzt auch nichts übers Knie brechen. Dann geht Beaujolais eben draus.
Wie sieht es in der Kombination mit der Küche aus? Also versucht man nach wie vor die Küche zu supporten, zu unterstützen, zu begleiten, zu spiegeln, zu balancieren? Oder hat man da mehr die andere Betrachtungsweise, dass man sagt, auf der einen Seite ist diese großartige, einzigartige Küche und auf der anderen Seite versuche ich einen großartigen, einzigartigen Wein zu präsentieren und die passen halt irgendwie miteinander?
Sprechen wir jetzt über Weinbegleitung oder sprechen wir über Weinempfehlung?
Weinempfehlung. Also Weinbegleitung ist klar, dass die ja eigentlich immer auf die Küche abgestimmt sein sollte und genau. Also zumindest in meinem Empfinden.
Weinempfehlung nein. Also dieses, es gibt halt viele Gäste, die wollen, empfehlen Sie mal einen Wein, der für das ganze Menü passt, wo ich sage, das gibt's nicht. Deswegen machen wir es einfach so, dass wir jetzt einen Wein aussuchen, der Sie begleitet durch den Abend und die Küche macht dann ihres und so funktioniert es eigentlich ganz gut.
Was ja manchmal auch ein schöner Ansatz ist. Also dass wenn man eine gewisse Grundsympathie dem Wein gegenüber hat und dann hoffentlich der Küche, dass man seine eigene Symbiose findet, manchmal eben auch eine nicht so passende Situation einfach geschmacksmunter macht und man sich darauf einlässt.
Ja, ich meine, wenn Leute Rotwein trinken wollen, durchgehend, dann trinken sie Rotwein. Also das bin ich der Letzte, der sagt, nee, sie müssten aber jetzt zu den Gängen einen Weißwein trinken.
Wenn du selber essen gehst, wie sieht's da aus? Bist du jemand, der Kollegen vertraut, sich darauf einlässt oder sagst du, nein, ich schaffe mir meinen eigenen Moment und kämpfe mich durch die Karte und...
Also ich gucke schon meistens, wenn es geht, vorher online. Ich bin immer neugierig, was Weinbegleitung angeht. Was machen die Kollegen? Bestelle ich eigentlich immer gerne. Mich interessieren auch die alkoholfreien Sachen, die Leute machen. Und lass das gerne so ein bisschen kombinieren. Und wenn dann irgendwie ein Wein da ist, auf den ich wirklich Lust habe oder sowas, dann suche ich mir den so aus. Also dann, so eine Kombo-Geschichte ist es in der Regel.
Was ich total spannend fand bei deiner Karte, zumindest was ich gesehen habe, ist, dass du ja selbst solche Sachen wie Fruchtweine aus Finnland drauf hast.
Ja.
Also schon, A, wie kommt man darauf? B, wird sowas bestellt oder wird sowas nur empfohlen? Oder landet es doch in der Weinbegleitung?
Ich glaube, ich habe es bis jetzt exakt einmal so gehabt, dass ein Gast es bestellt hat.
Ja.
Immer einfach, weil sie vorher schon davon gehört hatten. Das ist halt zum Großteil eine Storytelling-Geschichte. Eben meine finnische Herkunft. Deswegen kann ich die Sachen halt auch ganz anders erzählen. Ich finde die großartig, gerade im Dessertbereich, in der Weinbegleitung wirklich super, weil die einfach eine Aromatik mitbringt. Ich meine, letztendlich im Süßweinbereich sind die Stilistiken sehr schnell abgegrast. Also gibt es den Stil, den Stil, den Stil, den Stil. Und da gibt es selten wirklich überraschende Dinge. Und dadurch, dass da eben auch mit Beeren, zum Beispiel diese Moltebeeren-Geschichte, was hier in Deutschland ja niemand wirklich aktiv kennt. Also das ist ja für niemanden eine Kindheitserinnerung, wie es eine Erdbeere ist oder sowas.
Ja.
Und deswegen sind die Geschmacksassoziationen, die Menschen haben mit was Fremden, oft viel offener. Und das finde ich super spannend, wenn dann irgendwie Leute sagen, für sie hat es was von Olive und sowas. Und dann passt das zu Desserts, die so semi-süß sind. Finde ich wahnsinnig gut. Aber das sind und es hat wirklich Storytelling und Alleinstellungsmerkmal. Also ich mag es gerne, ich stehe dahinter. Und es hat sonst keiner, deswegen macht mir das dann nochmal extra Spaß.
Läuft das über die Exotik oder sind die Sachen richtig gut?
Die sind wirklich gut. Also die werden jetzt bei Finnair First Class ausgeschenkt und sowas.
Lohnt sich sowas, das zu intensivieren, also einen tieferen Blick nach Finnland zu richten, zumindest in deiner Betrachtungsweise oder?
Leider nein.
Okay.
Also es ist der eine Betrieb wirklich, der outstanding ist und die anderen Betriebe sind wirklich so, wie man sich Fruchtweine vorstellt, also so ein bisschen so wie eingelegte Früchte in süß und das ist halt auf Dauer nicht spannend. Und, also ich meine, es gibt ja in den nordischen Ländern eine Fruchtwein- und Ciderbewegung und sowas. Deswegen, da passiert schon was. Aber es wird halt immer eine super Nische bleiben.
Glaubst du auch in der Zukunft, also auch mit den ganzen Sachen wie Klimaveränderung und so weiter, dass Weil der ein oder andere suggestiert ja, dass Weinbau in den skandinavischen Ländern in den nächsten 20 Jahren durchaus eine gewisse Präsenz und Rolle einnehmen wird.
Ja, also, aber das wird dann sein, dass dann Solaris in Südschweden angebaut wird und was jetzt für mich jetzt kein Quantensprung weinbaulich darstellt. Also das ist einfach nur eine, ich meine, die Weine aus Schleswig-Holstein interessiert ja auch niemanden wirklich geschmacklich, wenn wir ehrlich sind. Also das ist eine tolle Geschichte für Touristen. Oder ich habe meinen Weinstock auf Sylt gepachtet und kriege da 2 Flaschen im Jahr. Aber das ist ja eine ganz andere Geschichte. Also das ist ja, da geht es ja uns um Storytelling und nicht um das Produkt. Und stimmt, bis wirklich in den nordischen Ländern Weine, die als Produkt outstanding sind, gemacht werden, braucht es, glaube ich, deutlich mehr als 20 Jahre. Also wenn sie es vorher hinkriegen, toll. Aber ich erwarte es ehrlich.
Wäre in dem Sinne auch ein Wunder, selbst England hat ja wesentlich länger gebraucht. Da gibt es ja ernsthaften Weinbau seit den 80er Jahren.
Genau.
Wir haben 2025. Also daher, selbst da hat es fast 50 Jahre gebraucht, um diese Ernsthaftigkeit, diese Komplexität aufzubauen.
Genau. Und England finde ich auch so ein Ding, die sind noch nicht ganz bei uns. Also die sind von der, was die Qualität angeht, finde ich noch nicht ganz dran.
Du hast ja da auch einige Häuser auf der Karte, also du weißt, wovon du redest. Sind sie rein qualitativ nicht dran oder ist es einfach die Preis-Leistungs-Verhältnis, da die Sachen teilweise nicht günstig sind, genau, dass wir bessere Produkte oder vergleichbare Produkte zu einem günstigeren Preis in Deutschland, in Italien, Spanien, Frankreich finden?
Genau, das ist es.
Okay.
Also die Preise, die für mittlere Produkte abgerufen werden, dafür gibt es einfach preis-leistungsmäßig in Deutschland, Frankreich, finde ich, bessere. Es gibt ein paar outstanding einzelne Posten, wo ich sage, der Wein ist jetzt großartig und ist alleinstehend, ist eben auch anders. Ich finde dieses anders ganz spannend. Aber deswegen, ich habe auch wirklich oft überlegt, ob das nicht mal offen Ausschank, aber das stellt sich preislich für mich nicht dar. Also das ist einfach ein Ticken zu teuer für diese gute Geschichte.
Wahrscheinlich auch, weil es dort mehr ein Business Case ist und nicht dieses, wir bauen aus einer Landwirtschaft irgendwas auf, was dann irgendwie erwächst und dann irgendwie besonders wird. Sondern wenn man es gleich von vornherein komplett durchkalkuliert und das sich natürlich in den Preisen dann auch irgendwo widerspiegelt.
Ja, und vor allem sind in der Champagne, ich meine, London zahlt ja auch die Preise. Das ist ja nicht das Problem, aber das ist dann halt in Europa, vergleichst du halt direkt mit Champagner und mit Top-Sekt, also jetzt in erster Linie mit Champagner. Und da wollen sie das gleiche Geld haben für Produkte, die eben nicht ganz dran sind. Und das finde ich halt schwierig. Also ich fände es viel schöner, wenn sie ein bisschen moderater rangehen würden preislich, um quasi das Herz der Menschen zu gewinnen und dann nachher mit auch besser werdender Qualität die Preise dann anzuziehen.
Bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt und was daraus wird. Also wie auch sich die preisliche Entwicklung dort entwickelt. Und ich kann es teilweise nachvollziehen, dass es so ist, wie es ist. Aber um eine europäische, eine globale Präsenz zu haben, wird es vielleicht eine Veränderung geben. Aber bin ich gespannt. War aber auch sehr überrascht, dass der finnische Fruchtwein, wo du eben auch sagst, das ist einer der besten, dass du den trotz allem relativ günstig anbietest. Also für eine 0,7er Flasche 60 Euro. Okay, ich hätte gedacht, dass der aufgrund allein auch der skandinavischen Situation von Haus aus teurer wäre. Und
also die skandinavische Situation, damit willst du sagen, also erstmal sorry fürs Besserwissen.
Nö, kannst du gerne.
Finnland ist nicht Skandinavien, sondern Finnland ist nordische Länder.
Ja.
Und du meinst wahrscheinlich, dass Alkohol teuer ist.
Ja.
Genau. Das ist letztendlich aber ja nur eine Steuergeschichte. Und das ist eine Getränkesteuer, die fürs Getränk, also jetzt für die Menge, gezahlt wird. Deswegen im hochpreisigen Segment spielt das keine Rolle mehr. Also auch in Restaurants in Finnland ist jetzt ein riesling großes Gewächs nicht unsagbar teurer als in Deutschland, sondern auf Augenhöhe. Es macht halt viel mehr bei einem einfachen Trinkwein, einem Bier und so weiter, weil da einfach die Steuer eben für die Menge des Getränks gezahlt wird. Ja. Also ja. Gerade im Hochpreissegment spielt der 1,50 Euro pro Liter eben keine Rolle mehr.
Was ist Wein für dich?
Ich habe mir die Frage schon oft selber gestellt, wenn ich deinen Podcast gehört habe. Und das ist so, ich finde, das ist immer unheimlich schwierig. Also das, weil letztendlich ist es ist Freudenquell, es ist Hobby, es ist Beruf, es ist irgendwie das dahinter. Aber letztendlich geht's auch ohne. Also das ist so dieses, es ist jetzt auch nicht das Allheilmittel, sondern es ist wirklich für mich eine tolle Sache zu beschäftigen. Hat mir schon immer Freude gemacht, einfach weil es so wahnsinnig vielseitig ist. Dass du Geschichte, Geografie, Landwirtschaft, letztendlich auch wirklich politische und also die meisten weinbaulichen Entwicklungen sind ja einfach pragmatische Entscheidungen und wie jetzt die Geschichte, die, was weiß ich, die Eisenbahnen und Reblaus in Zusammenhang steht und sowas, finde ich, sind immer tolle Geschichten, die mich fasziniert haben. Und dann ist es halt einfach noch ein Genussmittel und irgendwo auch eine Droge. Also das ist alles spannend.
Das finde ich beim Wein so unglaublich interessant, was du gerade angesprochen hast, wie eben Reblaus, wie Eisenbahn, welche Einflüsse, was wie, auch welche Einflüsse auf Gebietsentwicklung, auf kaufmännische, auf politische Entscheidungen, dann eben im Zusammenhang mit Wein dort sind und wie viel man da eigentlich erzählen kann. Dass es eigentlich manchmal schade ist, wenn man nur... Der ist auf Kalk gewachsen.
Ja.
So ein bisschen.
Und letztendlich sind das auch die Geschichten, die Gäste sich merken können.
Ja.
Also nicht der Kalk, sondern die Eisenbahn.
Ist das dein Stil, dass du versuchst, das über die Geschichten zu transportieren, über die Emotionen? Oder bist du eher der Technische, der sagt...
Nee, ich bin mehr Emotion, deutlich.
Hast du da eine Quelle für deine Informationen, dass du... sagst, da kann ich das am besten, oder wie informierst du dich, wie bildest du dich weiter, wie kriegst du die Geschichten?
Das ist ein bisschen so Sammelsurium auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wähle ich natürlich auch Sachen aus jetzt für die Weinbegleitung, wo ich eine gute Geschichte zu habe. Also lieber als eine, wo ich mir die Geschichte selber zusammenreimen muss. Aber das ist, ich finde, das ist aber auch sowas, was sich so ein bisschen entwickelt. Manchmal gibt's dazu auch keine wirklich. Also manchmal gibt's so Weine, zu denen fällt mir keine Wahnsinnsgeschichte ein und dann geht's dann auch eher über eine technischere Seite. Aber ich finde spannend immer die Momente, wo man merkt, dass Leute oder die Gäste anspringen auf irgendeinen Teil der Geschichte und da mehr drüber wissen wollen. Und so ändert sich die Geschichte auch. Dann lese ich da nochmal nach oder sowas. Und dann wird die Geschichte größer und anders und so. Das macht mir großen Spaß.
Wer findest du es am meisten für dieses Storytelling verantwortlich? Ist es der Winzer, dass er eigentlich eine gewisse, neben dem Erzeugen des Produktes, eine gewisse Grundverantwortung hat, auch dem einen Raum zu geben, auch den eine Begründung, ein Backbone oder was auch immer zu vermitteln? Oder ist es der Händler, sollte es der Händler sein, der versuchen sollte, einen gewissen Mehrwert dafür zu schaffen, dass er letztlich dieses Produkt verkauft? Oder ist die Verantwortung dann rein bei uns, bei den Zombies, die aufgrund der Situation in einem Restaurant versuchen sollten, eine Story darum aufzubauen und zu inszenieren, ein Theaterstück aufzuführen oder wie auch immer?
Ich finde, das liegt bei uns. Mhm. Also das ist vor allem, kann man das, finde ich, auch nicht vergleichen, weil ich finde, der Winzer erzählt eine andere Geschichte. Der erzählt ja das quasi, was den Wein unterscheidet von seinen anderen Weinen, weil die Lage XY eben so ist und die andere so. Oder der eine im Holz ausgebaute, einen im Edelstahl und so. Und das ist ja quasi ein viel engerer Kontext, quasi zu, wie vergleiche ich meine Kinder miteinander. Beim Händler ist ja schon eine gewisse Vorauswahl. Und ich muss sagen, die Händlergeschichten sind mir in der Regel die am wenigsten lieben. Mhm. Weil die eben oft auch was mit Verkaufsdruck zu tun haben. Und ich finde letztendlich für die Geschichte am Abend, sind wir als Sommeliers verantwortlich.
Niemand. Nein, das ist anmaßend. Aber kaum jemand kennt einen Weißwein aus einem der berühmtesten Rotweinanbaugebiete dieser Weinwelt. Ja, sogar Olivenöl aus dem Bolgheris, verbreiteter und bekannter als Weißwein. Und es ist kein Mysterium. Es ist kein Enigma. Es ist keine Muse eines der bekanntesten Produzenten des Weinuniversums. Welches? Einem der Leuchttürme der Super Tuscans, dem Weingut Onlaia. Lass uns zurückblicken. Es war 1981, als Marchese Lodovico Antinori, ein Mann mit einer Vision, die Küstenlandschaft Bolgheris betrat. Aus einer der ältesten Weindynastien Italien stammt, wollte er etwas schaffen, das die strengen Regeln der toskanischen Weintradition sprengte. Inspiriert von den großen Weinen Bordeaux, pflanzte er 1982 die ersten Rebstöcke von Cabernet Sauvignon, Merlot und Cabernet Franc auf den kargen Böden Bolgheris. Ein Terroir, das damals noch ein Geheimtipp war. Sein Ziel? Die Eleganz und Struktur eines Bordeaux mit der mediterranen Seele der Toskana zu vereinen. So wurde Onlaia geboren. Ein Weingut, das heute als Inbegriff der Super Tuscan gilt. Die ersten Jahrgänge des Flaggschiff-Weins Onlaia, 1985 auf den Markt gebracht, eroberten die Welt im Sturm. 1998 krönte der Wine Spectator den Onlaia zum besten Rotwein der Welt. Ein Meilenstein, der das Weingut in die internationale Spitze katapultierte. Unter der Leitung von Axel Heinz, der von 2005 bis 2023 das Weingut prägte, später Olga Fusari und aktuell Marco Balsamelli, entwickelte sich Onlaia zu einem Synonym für Präzision und Ausdruckskraft. Die Philosophie war klar. Jede Parzelle, jede Traube, jeder Jahrgang sollte das Beste des Terroirs widerspiegeln. Doch Onlaia, und damit komme ich zurück zum Beginn, ist mehr als nur Rotwein. Mit dem Poggio Alagaste de Onlaia wagte das Weingut einen mutigen Schritt in die Welt der Weißweine. Die Entscheidung, 2008 Sauvignon Blanc anzupflanzen, war kein Zufall, sondern eine bewusste Erweiterung der Palette. Inspiriert von der Erkenntnis, dass Bolgheris Terroir auch für Weißweine außergewöhnliches Potenzial birgt. Und heute? Heute steht der Poggio Alagaste de Onlaia als Beweis dafür, dass Onlaia nicht nur die Kunst der Rotweine meistert, sondern auch Weißweine mit derselben Hingabe und Finesse gestaltet. Der Poggio Alagaste 2023 ist ein Blend, der von Sauvignon Blanc dominiert wird. Und er wird ergänzt durch Vermentin und Viognier. Was für eine kongeniale Kombination! Der Sauvignon Blanc verleiht dem Wein Frische. Und die sandigen, lehmigen Böden, die Meeresnähe, verstärken seine aromatische Intensität, ohne die Säure zu schwächen. Vermentino bringt eine salzige mediterrane Note. Und der Viognier verleiht dem Blend eine florale, leicht exotische Nuance. Das sind wahrscheinlich die Böden. Das teils vulkanische, zum Teil von Schwemmland geprägte, erinnert an die Ursprünge des etruskischen Weinbaus vor 2000 Jahren. Die Trauben stammen aus drei sorgfältig ausgewählten Parzellen, deren Böden eine Mischung aus Sand, Lehm und Schwemmland verleihen den Weinstöcken Struktur und mineralische Frische. Ja, und sie spiegeln perfekt das maritime Klima Bolgheris wider. Seinen heißen Tagen, den kühlen Nächten und sorgen für eine langsame und gleichmäßige Reifung. Dies intensiviert die Aromen, ohne die Säure zu opfern. Lesen natürlich von Hand, jede Parzelle wird zum optimalen Reifezeitpunkt geerntet. Nach der sanften Pressung, die sich teilweise über 9 Stunden hinzieht, wird der Most weitere 12 Stunden lang sedimentieren gelassen. Erst danach beginnt die Gärung, teils in Edelstahl, teils in Zement. Zu 25% gärt der Wein in neuen Barriques, weitere 25% in gebrauchten. Die Temperatur bleibt konstant bei maximal 22 Grad, um die Frische zu bewahren. Anschließend reift der Wein weitere 6 Monate auf der Feinhefe. Regelmäßige Batonnage verleihen ihm Cremigkeit und Tiefe. Nach einer leichten Klärung ruht der Wein weitere 12 Monate in der Flasche. Erst dann betritt er die Bühne. Sensorisch ist der Poggio Alagaste 2023 ein Erlebnis. Die Nase öffnet sich mit strahlenden Zitrusnoten, Salz, Zitrone, Limette und einem Hauch von Passionsfrucht. Untermalt wird das Ganze von subtiler Vanille und ganz feinen, aber präsenten Blütennoten. Im Gaumen üppig, aber nicht schwer. Die Textur ist geschmeidig, die Säure lebendig, die Struktur klar und präzise. Ein Erlebnis für die Sinne.
Ein langer mineralischer Abgang rundet das Profil nicht nur ab, es prägt es. Dieser Wein ist jetzt zugänglich und wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren an enormer Komplexität gewinnen. Und dieser Portio Alegaste del Onlaia ist mehr als nur ein Weißwein von Onlaia. Er ist ein Statement. Bulgari kann Weißwein hervorbringen, die mit dem Besten der Welt konkurrieren können. Anders als viele andere toskanische Weißweine, die durch üppige Frucht oder opulente Holznoten beeindrucken, setzt Portio auf Eleganz und Klarheit, seine mediterrane Wärme, seine reife Frucht, seine sonnige Fülle, trifft auf Bordelaiser-Präzision. Eine Präzision, die an große Weißweine aus Pessac-Léognan erinnert. Die Geschichte von Onlaia wird noch einmal, aber anders geschrieben. Weiß. Vielen lieben Dank für dieses so besondere und komplett neu definierte Weinerlebnis. Dem Hause Onlaia und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Hast du da einen Stil? Also, dass du sagst, für mich ist immer entweder der geschichtliche Aspekt oder das Surrounding dieses Weines wichtig? Oder sind es für dich eher Metapher, die du versuchst zu finden, hin zur Musik, hin zu, keine Ahnung, Fußballspielern, hin zu Städten oder was auch immer? Oder gibt es da gar nicht so das Rezept schlechthin, sondern du versuchst...
Nee, gibt's nicht bei mir, muss ich sagen. Also deswegen, was du jetzt genannt hast, sind eigentlich alles Sachen, wo ich sage, ja, habe ich alles schon mal benutzt. Und das, ich finde, da ist es halt auch wichtig, dass immer der also für mich ist die Weinbegleitung immer so ein Gesamtkontext. Also dass man, also sowohl geschmacklich als auch vom Storytelling, also dass man nicht immer denselben Ansatz hat. Für mich ist im Storytelling das Allerwichtigste zu erzählen, warum ich den Wein ausgesucht habe. Also warum geschmacklich, zu welchen Komponenten. Und das ist mir auch viel wichtiger als der Winzername. Also das, und das ist letztendlich auch nicht das, was die Leute sich merken können. Also jetzt da mit Alkoholvolumenprozent und sowas, finde ich nicht wichtig. Also da, wo es wichtig ist, klar, wird es auch genannt, aber sonst nicht. Und ich meine, die Leute, die sich für Details interessieren, die fragen dann schon. Und aber letztendlich ist es ja, will ich ja Wohlfühlen vermitteln. Und das geht eben mit einer abwechslungsreichen Geschichte am besten, die aber auch nicht zu viel sein darf. Das finde ich ist so das, wo man auch drauf achten muss, dass es irgendwie die Geschichte nicht zu lang wird.
Das ist total interessant, weil das hatte ich vor 2 Tagen, als ich liebe Gäste bei einer Abendveranstaltung bei Gerrit Steiner Wine Places in Stuttgart wieder getroffen habe und die mir gesagt haben, wir hatten damals vor, lass es 20 Jahre, also 20 Jahre, überlegt ihr es mal, gewesen sein. Da waren wir bei ihnen in der Weinbar und wir hatten einen Nachmittag verbracht und da haben wir einen Wein getrunken, wo der Winzer 5 Jahre davor an seinem 54. Geburtstag in der Karibik betrunken vom Boot gefallen ist und tot war. Also es war nicht in erster Linie der Wein, den sie angesprochen hatten. Wir hatten damals einen 2002er Angel, sondern es war die Story, dass der Winzer mehr oder weniger seinen Geburtstag anders gefeiert hat, nämlich unter Wasser. Und das ist ja im Prinzip genau das, was es spiegelt. Also, dass, dass die Story damals wichtiger war, also so traurig wie die ist, also aber das in Erinnerung geblieben ist. Und sie haben den Wein natürlich dann benannt. Und das fand ich eigentlich so, wo ich dachte, ja genau, es geht eigentlich mehr ums Inszenieren und um das Vermitteln der Emotionen und das über das, was den Wein vielleicht ausmacht, den Winzer ausmacht, das, was man sich vielleicht auf einer anderen Ebene merken kann, als so rein technisch und so statisch zu bleiben.
Und was mir auch immer wichtiger wird in dem Zusammenhang, ist dieses das Gefühl, also dieses Mundgefühl, wie wirkt der Wein auf mich, finde ich viel wichtiger. Oder der Grund, weshalb ich ihn zu einem Gang aussuche, ist das für mich jetzt immer mehr im Vordergrund als jetzt irgendwelche Primärfruchtaromen oder sowas. Weil das letztendlich auch das ist das, was der Gast mitnimmt.
Ja. Also die Empfindung dann an den am Gaumen, in der Präsenz, in der Struktur, in der Tiefe, war für mich auch eine ganz große Veränderung in der Weinbeschreibung. Komplett weg von der aromatischen Beschreibung. Nicht komplett weg, aber das eher sekundär, hin zu der rein gustatorisch, weil ich das Gefühl habe, dass die Aromatik kann teilweise lügen, kann hervorgerufen werden und die Gustatorik transportiert doch mehr Authentizität in dem Wein. und wird intensiver wahrgenommen, aber auch unbewusster wahrgenommen.
Genau.
Ja. Hast du da gewisse, wenn du sagst, es ist für mich eine gewisse Art von auch Inszenierung oder gewisse Präsentation des Weines vom Service selber, Punkte, wo du sagst, das macht meinen Stil aus, das ist meine Handschrift, diese Ansätze oder diese Punkte möchte ich bei meinem Service immer darstellen, reflektieren oder das ist mir vom Serviceaufwand wichtig?
Also wir avinieren bei uns alle Gläser. Also außer Weinbegleitung. Aber jetzt Flaschenweine alle, also jetzt nicht irgendwie nach Wertigkeit oder sowas, das ist mir wichtig. Und habe dazu auch schon tolles Feedback bekommen. Das ist irgendwie ein tolles Zeichen für Respekt ist, dass ich eine halbe Flasche Röderer Kollektion genauso aviniere wie ein DRC. Und deswegen, ich finde das auch, letztendlich mache ich es mir selber auch einfach damit. Also wenn ich es immer mache, dann muss ich nicht überlegen, mache ich es bei dem jetzt oder bei dem, sondern ich mache es halt einfach immer.
Bei welchem Wein, wann hört die Grenze auf? Und nee, der kostet nur 99,50, ab 100 Euro avinieren wir. Aber es ist, glaube ich, auch ein schöner Moment, wo man einfach in die Kommunikation mit dem Gast gehen kann, dass man, du machst es vor dem Gast oder machst du es im Backoffice?
Vor dem Gast. Nee, genau. Also wir haben fast an allen Tischen so kleine Geredowns, wo das am Tisch funktioniert.
Und die Zeit dann mit dem Gast zu verbringen, ist ja auch der Mehrwert, den man dann irgendwo transportiert.
Und das ist ja gerade auch der Unterschied jetzt, wenn jetzt, keine Ahnung, ein Zweiertisch da ist, die wirklich eine Flasche Wein trinken, dann hat man das eine Verkaufsgespräch und ist dann im Prinzip raus. Also da ist es ja schwierig, dann eine Bindung über den Abend aufzubauen, den ich ja an einem Tisch mit einer Weinbegleitung ganz anders habe. Oder jetzt an einer Sechserrunde, die zu jedem zweiten Gang sich eine neue Flasche Wein bestellen und wo wir es immer drüber sprechen. Und das finde ich dann auch manchmal schade, gerade so Gäste, zu denen ich es nicht schaffe, eine Beziehung aufzubauen im Laufe des Abends, weil sie eben nur in Anführungsstrichen ein Bier und ein Wasser trinken oder so. Weil ich dann im Zweifel gar nicht die Zeit habe, da an den Tisch zu kommen.
Was ist dein Grundanspruch, dass du sagst, ich möchte jede Weinkarte zu den Gästen bringen, jede Weinempfehlung machen oder möchtest du auch abgeben, das transportieren und da Mitarbeiter mit einbinden?
Oh, ich möchte gerne abgeben. Also da habe ich keinen Anspruch. Also Anspruch ist, dass die Gäste sich wohlfühlen. Die sollen nicht auf eine Weinkarte warten, nur weil der Sommelier jetzt gerade an einem anderen Tisch ist. Da hätte ich kein Verständnis für.
Du hast den Laden ja mehr oder weniger mit aufgebaut. Von Weinseite, was war für dich da wichtig? Also, dass du sagst, die und die Gläser brauche ich, alles mundgeblasen, eher maschinengefertigte Gläser oder maschinengeblasen?
Nee, Gläser gab es schon. Also die Entscheidung war schon, also die Essenz habt im Juni aufgemacht, 21. Ich kam im November erst dazu. Und also ich hatte da noch, hatte Vorstellungsgespräch im August und hatte eben noch mit drei Monaten Kündigungsfrist, da eben noch ein bisschen Zeit bis dahin. Und da waren die Gläser standen schon. Aber mit denen komme ich gut zurecht.
Was habt ihr?
Das sind Riedel, die Performance-Serie. Also die waren zu dem Zeitpunkt die dünnste maschinengeblasene Serie, die es gab. Und sehr klassisch von der Formensprache, was ich schön finde, weil die halt die sehen nach dem Glas aus, was man sich vorstellt. Und haben eine tolle Balance, das ist mir immer wichtig. Und finde ich passen gut. Also habe ich auch. Die haben diese leichte Wölbung, ich weiß nicht, ob du die präsent hast.
Ich habe die präsent, ja.
Genau. Was ich auch noch, die machen es dann halt so ein bisschen funkier, also dieser Schliff.
Ist das wichtig für dich, Gläser im Allgemeinen, oder sagst du, solange ein gewisser Grundanspruch gegeben ist, arbeite ich mit dem, was gegeben ist, und es ist natürlich wie eine Kleidung für den Wein, aber ich hänge mich daran nicht auf?
So würde ich es eher sagen. Also ich mache da kein großes Thema draus. Wichtig ist, dass es funktioniert. Also beim Sekt gibt es unterschiedliche Gläser, oder ich frage nach, was die Gäste für, oder bei Schaumwein, was die für Gläser haben wollen. Und da gibt es dann Riesling oder Chardonnay-Glas oder eben das Sektglas, wenn sie mögen. Aber jetzt, dass ich jetzt zu dem Wein unbedingt die Josephinenhütte haben muss und zu dem anderen Wein unbedingt Zalto und sowas, das ist mir zu weit hergeholt, muss ich sagen. Mhm. Das ist dann, finde ich, auch nicht mehr schön. Also ich finde, das muss ja irgendwie alles aus einem Guss sein und rund. Und das funktioniert vielleicht in kleiner. Also wo ich dann ein Restaurant habe, irgendwie sowas wie diese Tresenrestaurants, wo dann 12, 14 Plätze am Tresen sind, wo du dann halt für jeden Gast möglicherweise auch unterschiedliche Schränke hast oder sowas.
Was ist dir sonst wichtig beim Service? Also das Avinieren? Dann ist Lüften, Dekantieren bestimmte Tools, die du großartig findest, wo du sagst, kennt kaum jemand, oder manche, wo du sagst, völlig überflüssig. So im Allgemeinen, weil es ist ja meistens, also Wein ist ja eigentlich auch Weinservice so extrem beschränkt. Und ich bin immer neugierig, was es da gibt, genau, was sonst vielleicht keiner macht.
Nö, also da habe ich, glaube ich, ich wüsste nicht, was es da wildes gäbe. Also Lüften, Karaffieren ist jetzt bei mir keine große Nummer. Ich mag es am liebsten selber aus der Flasche. Und also ich mache es natürlich, aber ich spreche da immer mit den Gästen drüber, wie sie es mögen. Und bei manchen Weinen passt es einfach besser, wenn man sie karaffiert. Und dann schlage ich das auch so vor. Oder ich finde, dass es bei manchen Weinen einfach besser passt. Und bei manchen ist es, finde ich, gehupst wie gedupst. Und das ist dann auch gut so. Dann können die Gäste sich das selber aussuchen. Was ich vielleicht mehr benutze als andere, ist diese ganz einfache, dieser Spangenzieher. Den habe ich immer in der Tasche. Aber irgendwie nicht den Durant, sondern den hole ich nur, wenn ich irgendwas kaputt gemacht habe und wieder reparieren muss. Aber mit dieser Doppelklinge, mit dieser Spangen, lässt sich das halt minimieren. Und meistens ist es ja so ein unbedarfter Moment, dass man dann sich nicht bewusst ist, wie alt die Flasche ist, die man gerade öffnet, oder wie weit man jetzt den Korkenzieher reindreht, weil man im Gespräch ist, und dann so hoppla, hat man den halben Korken in der Hand. Und wenn man sich konzentriert und quasi sich immer bewusst macht, was für eine Flasche man gerade öffnet, dann funktioniert es eigentlich mit dem richtigen Werkzeug ja auch, ohne dass jetzt auch ein alter Korken wegbröselt.
Ich mag diese Spangenkorkenzieher auch total gerne, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es ist irgendwie auch was Schönes, wenn man den Korken nicht durchbohrt, wenn man den in Ruhe lässt. Also wenn man den einfach so, und dann durch dieses langsame Rausdrehen, was man ja dann teilweise mit dem macht, reinigt man ja auch so ein bisschen den inneren Flaschenhals mit dabei, was eigentlich auch gar nicht unwichtig ist von dem, was da sonst irgendwie noch dran klebt oder an Gleitmitteln oder sonstigen noch mit dabei ist. Und ich glaube, das ist ein nicht unwichtiger Punkt. Und meinst ich finde, es hat eine andere Ästhetik. Bitte?
Meinst du ernsthaft, man reinigt den Flaschenhals?
Ich glaube ja.
Dass man den so ein bisschen, man beim Reindrücken nicht auch ein bisschen was? Oder verschmiert das? Ich weiß es nicht.
War für mich immer so eine Erklärung, wo ich gesagt habe, manchmal ist es ganz schön dabei. Ich weiß nicht, ob man das
klingt gut.
Ja. Eine Story, bis man es probiert hat. Aber ich fand es teilweise signifikant, wenn man zum Beispiel Dropstops nimmt und einen Wein aus einer Flasche mit Dropstop ausschenkt und eine ohne. Wenn die relativ frisch ist, also vielleicht irgendwie 2-3 Jahre. Dieses über den Dropstop gleiten und da heraus, anstatt am Flaschenhals, die Weine teilweise wesentlich anders beziehungsweise freier schmecken. Dass also gerade die ersten 1-2 Schlückchen, später ist ja abgewaschen, dann schon gravierend anders sind. Und das wäre jetzt so meine Erklärung für den Spangenkorkenzieher, auch wenn man das so rausdreht, dass man so das innerlich ein bisschen reinigt.
Aber das mit dem Dropstop habe ich noch nie gehört. Also das finde ich ganz spannend, muss ich sagen.
Marie-Helene Krebs hat mir das damals vermittelt und sagte, achte mal drauf. Und seitdem, ja, kann man ja viel hin und her diskutieren, ob es nur zum Einschenken ist. Aber für mich war es immer so ein Schutz des inneren Flaschenhalses und somit des Weines. Und dann halt wichtig, dass man den Dropstop danach sauber macht und der nicht durch 15 Flaschen durchgeht.
an 10 Tagen. Ich mag Dropstop nämlich eigentlich gar nicht.
Okay. Ja.
weil das meistens auch so ein Ding ist, dass da wischt man dann einmal drüber und steckt es dann irgendwie ein und dann ist es in der Tasche irgendwie staubig und dann und es sind halt oft Werbeaufdrücke drauf und sowas.
Also ja.
Also ich mag Crop Tops nicht so gerne.
Ja, ich war da großer Fan von, nicht zuletzt aus diesem Grund, und man kann die ja so weit in die Flasche reinschieben, dass man es kaum sieht. Man vergisst es dann meistens dann und schmeißt sie mit weg, aber so teuer sind die ja auch nicht, aber ja, es sind, ist manchmal so eine Philosophie-Sache oder dass man einfach so einen Auslöser braucht. Ich muss es auch nochmal, ich habe es jetzt wirklich auch lange nicht bewusst zusammen probiert, also bei mitten und ohne Drops Up, ob es mich immer noch so beeinflusst, ob es damals so eine, man bildet sich ja irgendwas ein oder meint irgendwas zu erkennen und lebt das dann so automatisch über Monate, Jahre. Ich werde es mal nachprobieren.
Ja,
ich aber auch. Fand ich damals also sehr, sehr, sehr großartig. Wann hast du Wein, also ich spreche jetzt in der Vergangenheitsform, weil du ja gerade wahrscheinlich nicht jeden Tag anderthalb Flaschen trinkst. Wann hast du Wein getrunken? Also wann war für dich so ein Wine-Moment?
Also ich sehe das jetzt eher als Pause. Also ich sehe das jetzt nicht als und es ist ja auch erst 2 Wochen her, also deswegen, oder 3 Wochen deswegen.
Dir wurde ja eine Niere entnommen, soweit ich das.
Genau.
Und kannst du ganz normal Wein danach weiter trinken oder ist das...
Ja.
Ah, das schön, toll.
Genau, oh, wow. Keine Leber. Also, genau, Niere macht nur die Flüssigkeit.
Ja.
Und nee, doch schon. Also ich habe jetzt noch keinen getrunken danach. Ich habe vor, keine Ahnung, 3 oder 4 Tagen die erste Weinflasche geöffnet. Da habe ich einen Wein genommen zum Kochen und fand dann das Öffnen schon so schön. Also dieses, also das war schon so eine Bewegung oder so ein Ritus, den ich vermisst hatte. Ja, das fand ich schön.
Herrlich, toll.
Und also es war auch ein Wein, der da wirklich stand, damit mit ihm gekocht wird. Also das war jetzt. Aber ich habe trotzdem dran geschnuppert und fand das. Also ich habe das Gefühl, dass ich sehr viel intensiver rieche jetzt.
Also ohne Frage, wenn man da ein Stückchen von weg ist, dass man es intensiver riecht. Ich weiß auch nicht, was besser in unserer Situation als Fachmenschen ist, dieses, ich sag mal, fast jungfräuliche Wahrnehmen, was du jetzt dort in der Situation hast, oder dieses manchmal schon zu eingetrunken und zu desensibilisiert sein, weil ich meine, mir einzubilden, dass viele Gäste gar nicht so diesen Feinsinn für Wein haben und wir damit auf einer Geschmacksebene mit ihnen sind und den Wein in ihrem Sinn beschreiben können und nicht in diesem Hochsensiblen. Weißt du, was ich damit meine, oder war das jetzt zu kryptisch?
Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß gar nicht, ob ich da einverstanden bin. Weil ich finde, das sind ein bisschen 2 Paar Schuhe. Einmal dieses, wie sensibel man in dem Moment ist, und dann einmal dieses, wie sensibel meine Sprache ist. Und dann einmal noch dieses, bin ich geschult, auf Aromen zu achten, oder lebe ich einfach so vor mich hin und nehme einfach alles hin, was da kommt, sei es jetzt Fernsehprogramm, Essen, Trinken, und konsumiere das einfach. Und ich denke, das sind eben viele Gäste. Und da ist es dann egal, ob du hochsensibel bist oder nicht, sondern das ist dann, mir geht mehr um Grundrauschen.
Also zum einen bin ich jetzt erleichtert, dass du auch wieder Wein trinken kannst. Du weißt ja, wenn man da selber nicht betroffen ist, dann wie weitreichend das ist oder wie intensiv das einen beeinflusst. Und wann trinkst du Wein? Also wann ist für dich ein Wine-Moment? Also entweder so ein Gläschen.
Also für einfach mich ein Glas Feierabend auf jeden Fall.
Ja.
In der Regel immer. Ist dann auch mal ein Bier oder so. Aber das ist vor allem, das ist aber auch so ein Team-Moment, finde ich, dann nochmal zusammen stehen, sitzen und quasi den Tag Revue passieren lassen. Und sonst in allen möglichen Situationen. Also ich bin jemand, der immer gerne Wein getrunken hat.
Ist es dann immer ein besonderer Wein oder gibt es da auch...
Nee,
wo du sagst, heute ist mir nach Riesling Gutswein appetitlich. Nee,
also und ich muss sagen, da bin ich, also jetzt zu Hause bin ich sehr pragmatisch. Das ist eigentlich, kommt immer darauf an, was gerade da ist. Also ich bin auch jemand, der unheimlich gerne Rieslingschorle trinkt. Also das, und das muss jetzt nichts, das muss dann ein guter Schorlewein sein.
Ja.
Mit einem guten Schorlewasser.
Was zeichnet das aus?
Ein Schorlewasser.
Also, Shelly hat es schon mal erklärt bei einer Folge. Aber ich bin auf deine Interpretation gespannt, was einen guten Schorlewein ausmacht, was ein gutes Schorlewasser darstellt und was ein gutes Schorleglas ist.
Ein Schorleglas ist ein Dubbelglas.
Okay.
Genau. Also da
ist Jahrhunderte bewährt.
Genau. Aber da muss man sich auch gar keine Gedanken drüber machen. Dann ein Schorlewein ist für mich ein Riesling.
Das trotz der Säure, mit der Kohlensäure.
Kein gespritzter Schorlewein ist Riesling. Also für mich ist auch Riesling-Schorle ist die einzige Schorle, die als Schorle gilt. Also okay. Man kann jetzt mit einer süß gespritzten Weißherbstschorle und sowas, ist halt ein anderer Planet.
Okay.
Und ein guter Schorlewein darf nicht anstrengend sein. Der muss schon eine gute Säure mitbringen, dass er eben dann auch in der Mischung noch da ist. Ich mag es persönlich nicht so gerne, wenn der dann diesen molligen Fruchtkörper hat. Mhm. Also ich habe es lieber. Also jetzt der Steffen Christmann hat mir jetzt erzählt zur Weinbörse, dass die jetzt einen Schorlewein gemacht haben und da bin ich äußerst gespannt drauf.
Ach, ein Wein explizit für Schorle.
Ja, genau. Also kleine Serie, also wirklich mehr als Spaßding für sich selber, glaube ich ursprünglich. Und da bin ich echt sehr gespannt.
Okay, wie heißt der? Weißt du es?
Nee, keine Ahnung. Ich denke, der heißt Schorlewein oder Riesling.
Okay.
Genau, und das Wasser muss eben viel Kohlensäure haben. Mhm. Und ich finde es ganz gut, wenn es mineralisch ziemlich kraftvoll ist. Also eben auch so ein Wasser, was ich nicht so trinken würde.
Weil zu anstrengend ist, weil zu...
Ja,
zu,
genau. Oder dieses zu salzig, ja. Zu viel Kalzium. Das ist ja bei manchen Wassern, die wirklich dann so und so eine ganz harte Perle haben, das wo ich sage, so, huch, das kannst du doch eigentlich nicht trinken. Das, finde ich, sind in der Regel genau die, die gut für Schorle sind.
Ah, super. Ich glaube, ich muss mich noch mehr dem Schorle-Thema widmen.
Ja. Das ist ein echt wichtiges Thema.
Habe ich immer krass vernachlässigt. Und ja, es kann... Gerade so am Nachmittag oder am frühen Abend oder dann vor allen Dingen, was ich eben spannend finde, zum Tagesausklang dann, also bevor man irgendwie noch eine Flasche und es wird dann zu viel, dann so eine Schorle zum Vitalisieren und zum Revitalisieren, also finde ich durchaus spannend. Ja. Sommer hat erst begonnen. Für dich ein Sommerthema oder auch im Winter Schorle?
Auch ein Winterthema.
Auch im Winter, okay. Habt ihr das gemacht zum Feierabend, dass ihr euch nochmal zusammensetzt, was ich großartig finde und den Tag Revue passieren lasst und nicht jeder ist irgendwie, nachdem er sein Besteck poliert hat, nach Hause gegangen, dass ihr den Tag dann habt nachsinnen?
Ja.
Ah, toll.
Aber bei uns in der Essenz ist das normal, ja.
Cool.
Ist natürlich auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass wir auf dem Land sind und viele im Haus wohnen, in Personalzimmern oder in der näheren Umgebung. Und deswegen hast du immer ein Grundstock von Leuten, die da sind. Also das ist ja anders, wenn man jetzt in Berlin oder München oder Hamburg wäre, wo dann der eine mit der S-Bahn noch eine halbe Stunde fahren muss und der andere den Nachtbus nimmt oder sowas. Da ist man näher an die Zeiten gebunden und da sind ja alle schnell weg.
Nur Service intern oder auch mit der Küche zusammen?
Das ist Service intern. Also ja. Die Küche ist halt eher fertig. Die haben ihre Momente dann meistens schon gehabt, wenn wir soweit sind. Ab und zu ist da noch einer über von denen, aber
klingt gut. Einer, der es nicht geschafft hat. Ja.
Genau, also das ist ja auch keine Abgrenzung, sondern einfach nur ein anderer Rhythmus.
Mögt ihr euch?
Küche und
Service-Küche?
Unbedingt. Ja,
oder gibt's?
Unbedingt.
Schön, also diese klassische Trennung, die man immer so hoch stilisiert hat, die gibt's gar nicht mehr. Das
Ich glaube,
zwei Fronten gibt.
Ich glaube, die gibt es schon, aber das ist dann einfach dummen Menschen geschuldet und nicht irgendwie, dass Küche und Service so unterschiedlich sind. Mhm.
Und macht ihr was zusammen? Also so irgendwie Freizeitgestaltung, irgendwie zusammen grillen, feiern? Ist es so weitgreifend oder?
Relativ selten. Also jetzt im Team übergreifend, meinst du? Mhm. Doch schon. Aber das ist halt dann eher so, dass sich Leute verabreden und nicht irgendwie jetzt der Service und die Küche sich zusammentun. Mhm. Sondern das ist einfach dann verabredet sich der und der und der und die machen was zusammen.
Ist toll für so.
Ob die jetzt nun im Service oder in der Küche arbeiten.
Ja.
Also ganz normal, finde ich.
Schön, also schön, wenn es sowas gibt und wenn man sich da dann gegenseitig dann wunderbar, wunderbar ergänzt. Ist Wein zum Feiern da?
Unbedingt.
Sind das andere Weine? Also ist das dann Schorle oder ist das...
Also ich finde, Schorle ist ja der super Volksfestwein. Also deswegen, wenn ich jetzt Wurstmarkt mit Oktoberfest vergleiche, ist die Stimmung eine ganz andere.
Das stimmt, ja? Das finde ich auch. Also schon beim Wein kaufen bewegen sich Leute anders durchs Regal als beim Bier kaufen.
Ja.
Ist ein anderes Grundgefühl. Entstand dieses Bewusstsein bei dir durch deine Zeit in der Pfalz? Oder war das vorher schon so gegeben?
Ja, unbedingt. Nee, das ist schon, also ich bin ja auch in der Pfalz geboren.
Ja.
Und habe da schon immer einen Bezug zu und deswegen, also das ist schon so die fälschische Seite meiner Seele.
Also wurde deine Milchflasche im Doppelglas warm gemacht? So ungefähr. Aber wie fing das bei dir an? Wie kamst du zum Wein? Wie kamst du zu dem? Ist ja doch ein relativ ungewöhnlicher Weg zu dem, wo du jetzt bist.
Zufall. Also das sind ganz viele Zufälle, ja.
Ach echt?
So wie das ganze Leben.
Okay. Na, aber zufällig warst du ja nicht im Dehofen, zufällig bist du ja nicht nach Bayern gekommen, oder?
Ja, doch schon. Also das hat schon immer mit Zufällen zu tun gehabt.
Und wann kam bei dir dieser riesen Weinmoment, wo du gesagt hast, jetzt Wein? Gab es da eine Person oder ein Vorbild oder eine Situation?
Es gab in der Tat einen Wein. Das war eben auch dieses Restaurant in Kiel, wo der Jochen Strehler der Küchenchef war. Und das, da habe ich eine Zeit lang hatten wir dann, war das Samstag, nee, was war das, Sonntag, Mittagsservice, also irgendwie so, wo wir Mittagsservice hatten und dann Abend nichts mehr. Und da habe ich mich mit einem Kollegen, haben wir uns öfter dann noch danach dann verabredet und noch einen Wein getrunken. Und da war das erste Mal, das war 1998er Riesling Remigiusberg Spätlese Trocken von Tesch. Mhm. Und der hat mich richtig hammerhart abgeholt. Und also das war mein so Erweckungsmoment.
Hast du den Wein später nochmal probiert?
Nicht in dem Jahrgang, nee. Also ich mag Remigiusberg nach wie vor gerne. Und kann das auch immer noch nachvollziehen. Aber in dem Jahrgang nicht mehr.
Und du hast vorher sowas noch nicht probiert, wie diesen Stil oder wie dieses, der ist ja schon relativ, also soweit ich mich erinnere, relativ expressiv. Hat eine gewisse Fruchtpräsenz, ist sehr, sehr Riesling-typisch.
Genau.
Und Tesch-like eigentlich von der
also Art. Also klassisch.
Ja, genau. Ja, genau. Also vor allen Dingen so 98er, 2000er klassisch. Damals gab es ja, fand ich, ein anderes klassisch als...
Genau.
Als vielleicht heute und sich Tesch auch entwickelt hat, da war ja mehr diese Fruchtpräsenz und wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, ging es dir genauso, dass du gesagt hast, boah, diese Aprikose und ich kann das schmecken und ich bin davon begeistert und dann kommt das Säurespiel dazu.
Also ich werde es nicht an der Aprikose festgemacht haben, aber das war ein toller Moment für mich, muss ich sagen.
Hattest du da jemanden, der es dir erklärt hat, der gesagt hat, ja, das ist Riesling, das ist eine Art, das ist Tesch oder nee, wurdest du da neugierig und hast dir ein Buch gekauft?
Ja, genau. Mhm. Also Bücher habe ich mir vorher schon immer gerne gekauft. Ich habe auch vorher schon quasi mit einem Freundeskreis irgendwie Wein zusammen probiert. Aber das hat halt nie so gezündet. Und das war das Ding, was echt richtig gezündet hat.
Und so dieses nächste Level von, ich trinke jetzt gerne einen Tesch Riesling aus dem Jahre 89 oder überhaupt einen Tesch Riesling, hin zu, ich kann es selber erklären. Wie kam das dann? Gab's da eine Person, die oder allein Neugierde und dann angefangen Weinreisen zu machen? Aus Schleswig-Holstein Richtung.
Ja, so ein bisschen alles. Also das, klar gab es da Personen, die da wichtig waren oder die da eine Rolle gespielt haben. Es war aber auch viel von mir aus mir selber raus, also echt viele Bücher gelesen. Vor allem am Anfang habe ich, das ist mir letztens mal bewusst geworden, irgendwie, am Anfang habe ich immer Bücher gelesen, die eigentlich schon drüber waren. Also die dann 10, 15 Jahre alt waren und dann eigentlich nicht mehr das abgebildet haben, was im Moment passiert ist. Und das hat aber letztendlich, finde ich, ein ganz gutes Rüstzeug gegeben. Und das ist mir jetzt letztens nochmal bewusst geworden, als ich jetzt hier nochmal in ein Buch reingeschaut habe von, ich glaube, was war das? 2014 oder sowas, ein Champagnerbuch, wo ich dann gesehen habe, dass es Das hat sich ja echt viel geändert in der Zeit.
Bei der Zeitraum noch geht. Also wenn du aus den 2000ern oder ein Patensky-Champagner-Buch nimmst,
ja, ja, klar.
Da tickten die Uhren ja noch anders.
Das genau. Ja, also da finde ich, ist die Entwicklung echt schon wahnsinnig oder enorm groß, intensiv gewesen.
Wann hast du es erstmal selber mit Wein angefangen zu arbeiten dann? Dort direkt in dem Restaurant oder?
Ja, ja, in einem Restaurant schon.
Und aber du hast dann mit einer anderen Ernsthaftigkeit gesehen, dass du gesagt hast, jetzt bin ich selber angezündet und jetzt möchte ich das Feuer
ja, genau.
weiterbrennen lassen und sagen, so, und dann kaufe ich mal das ein und probiere mal das und hast deine Profession, deine Aufgabe darin gesehen.
Genau.
Was kam nach dem Restaurant? Und warum bist du weggegangen? Weil deine Zeit gekommen ist oder weil
die Liebe dich in das Land getragen hat? Nee, das war ja, ich war da ja quasi, die Firma hat sich geändert. Also das wurde dann aus dem Restaurant, wurde dann eine Catering-Firma. Oder es gab schon das Catering nebenbei und dann wurde das Restaurant verkauft und es gab nur die Catering-Firma. Dann, da haben wir Schleswig-Holstein Musikfestival und sowas gemacht.
Was ja keine kleinen Nummern sind.
Nö, und das war auch schön. Also da, das war ja in Salzau. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Also zwischen Kiel und Lübeck. Also mitten in Holstein. Wo eben dieses Schloss war, wo die Orchesterakademie dann gewohnt hat und da waren dann die Konzerte draußen und so weiter. Und da hatten wir dann so ein kleines Bistro, was ich dann gemacht habe, glaube ich, 2 Jahre. Und dann hat sich aus der Catering-Firma eine Weinfirma und eine Catering-Firma aufgesplittet und ich bin dann in die Weinfirma und quasi habe im Handel gearbeitet. Also auch eine Firma, die von null angefangen hat. Von daher war von Anfang an direkt, haben alle alles gemacht. Und also jetzt von Katalogtexten zu Palettenablagen und sowas. Und das war mir dann aber letztendlich auf lange Sicht dann doch zu wenig. Und ich wollte wieder ins Restaurant.
Wie alt warst du da?
Das war so in meinen 30ern, ich glaube, genau, ich habe mich dann angemeldet für den Sommelier-Kursus und das war 2012, da war ich dann, genau, da war ich gerade 40. Und so quasi ein echter Spätstarter quasi, galt dann bei uns im Sommelier-Kursus auch als der Professor, weil ich halt deutlich älter war als die meisten anderen.
Ja.
Ne, obwohl war eigentlich gar nicht so sehr. Also wenn ich jetzt heute höre von den Jungen, da sind ja nur 20-Jährige dann. Also wir hatten schon viele, viele auch Ältere in der Sommelier-Schule.
War aber auch die Zeit, wo die Sommelier-Schulen nochmal eine andere Präsenz hatten, wo viele es einfach nochmal gemacht haben, um auch den Schein zu haben, um selber auch eine gewisse Anerkennung oder etwa auch die Erfahrung zu bekommen oder das Wissen zu vermittelt bekommen. Und das hat sich ja ein bisschen gewandelt, also sowohl davor als auch danach. Soweit ich das so als Außenstehender betrachten kann. Wir können ja Ivi Kohn oder Jürgen Hammer mal anrufen und fragen, ob das so ist. Ja. Aber ja.
Aber die haben sich ja auch selber geändert. Deswegen ist es so dieses immer, ich finde das immer schwierig, so dieses dann rückwirkend, dieses das einzusortieren.
Ja, vielleicht verromantisiert man das dann auch rückblickend dann irgendwie so.
Ja, genau. Nicht.
Okay, und nach der Sommelier-Schule hast du dann für dich gesagt, ich muss in ein Weinbaugebiet und muss das
enden. Nee. Dann war ich zuerst in Düsseldorf angefangen. Da war ich aber nicht Sommelier, sondern Betriebsleiter.
Stimmt, ja.
Im Phoenix. Und was eine super Erfahrung für mich war. Aber eben jetzt weintechnisch nicht so. Obwohl, das war meine erste Weinkarte, die ich selber geschrieben habe. Ziemlich klein und überschaubar nach heutigen Maßstäben.
Das heißt, wie viele Positionen hattest du da?
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die habe ich nie gezählt. Also, ja. 150 oder so.
Was ja auch nicht so klein eigentlich ist, also 150 Positionen.
Nee, und da wollte ich möglichst, also das war noch so ein bisschen so ein vielleicht WSET geprägtes Denken, dass ich dann möglichst viel abbilden wollte. Also möglichst viel klassische Regionen. Und das führte dann halt zu einer Karte in der Größenordnung dazu, dass viele Regionen dann eben mit einem Wein quasi ihren Check bekommen haben. Und das macht es dann halt nicht so spannend. letztendlich.
Aber es ist halt ein Learning, was man auch hat.
Ja, genau.
Gerade so Weinkarten schreiben, beziehungsweise ganz Sommelier basiert ja eigentlich auf Learning-Erfahrung. Sachen, die laufen, was ankommt, was bei den Gästen ankommt, was wirtschaftlich ist und so weiter. Da, also cool, dass du so ein Learning dort mitgenommen hast.
Genau, und dann halt trotzdem noch die Sachen, die man selber gern mag. Also das muss ja auch mal einen Platz haben. Also genauso verkehrt rum, wie ich es finde, nur Sachen auf die Karte zu schreiben, die man selber gern mag. Es ist die Gefahr in manchen Betrieben größer, dass man es genau andersrum macht.
Ja, das stimmt. Das ist manchmal aber auch schwer, da einen Mittelweg zu finden, beziehungsweise in den Sachen, die man selber nicht mag, die aber andere mögen, etwas zu finden, was man trotzdem vertreten kann.
Ja, genau.
Gibt es ja ständig dieses ewige Bashing gegen irgendwelche Rebsorten oder irgendwelche Gebiete, wo man sagt, nein, auf keinen Fall, sollte nicht auf der Karte, gibt auch unterschiedliche Ansichten. Ich finde alle Ansichten sehr interessant. Was ist deine Meinung? Also bist du da der riesen Luganer Primitivo, Grauburgunder, Blablabla-Fan oder eher jemand, der sagt, nein, es gibt tolle Alternativen, die Weinwelt ist so groß, warum soll ich den Kram auf die Karte nehmen?
Sowohl als auch. Also ich habe Grauburgunder auf der Karte, sogar relativ viele. Und habe da halt aber auch Grauburgunder dabei. Jetzt, wenn Gäste dann Grauburgunder bestellen, was weiß ich, von Carsten Saalwächter, dann frage ich dann schon, ob sie den Wein kennen, weil das eben nicht der mollige Grauburgunder ist, den sie sich vielleicht vorgestellt haben. Und gucke dann halt, dass sie das Richtige finden für das, was sie haben wollen. Lugana gibt's bei uns einen, für die es haben wollen. Und das ist dann aber auch so ein Ding, damit spare ich mir dann die Leute, die es haben wollen, die kriegen das. Und wir verdienen da Geld mit und ich spare Zeit. Also da dann irgendwie so ein Bekehrungsgespräch, nein, aber versuchen Sie doch mal die und die Alternative. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Also das macht für den Betrieb jetzt kaufmännisch keinen Sinn. Und ich glaube auch nicht, dass das ein Plus ist für die Gäste nachher. Weil sie einfach mit dem Wein, den sie immer zu Hause trinken, glücklich sind. Und warum soll ich das ändern? Die Leute sollen sich bei uns wohlfühlen und nicht irgendwie bekehrt werden.
Kaum eine Rebsorte polarisiert so stark wie Grauburgunder. Doch was ist eigentlich ein Grauburgunder? In erster Linie eine Mutation des Pinot Noir aus dem Burgund, die von Johann Seger Ruhland in Speyer 1711 unter dem Namen Ruhländer in Deutschland eingeführt, aber relativ schnell auch wieder vergessen wurde. Und doch sorgte dieser Kaufmann für erste Rebflächen und die Namensprägung Ruhländer. Im 19. Jahrhundert hatte der Grauburgunder ein kurzes Techtelmechtel mit dem Elsass. Er lebte eine kurze Blütezeit und vor allen Dingen erhielt er dort den Namen Tokaj d'Alsace. Und natürlich kann sowas zu Verwechslung mit dem ungarischen Tokaja führen und wurde deswegen später von der EU untersagt. Eine weitere Region spielte eine entscheidende Rolle in der Entwicklung hochwertiger und außergewöhnlicher Grauburgunder, Südtirol. Das kühle, alpine Klima und die kalkhaltigen Böden Südtirols boten ideale Bedingungen für diese Rebsorte. Historische Aufzeichnungen zeigen, dass die Sorte um 1850 in Südtirol dokumentiert wurde, als Winzer begannen, sie gezielt anzubauen. Und sind wir mal ehrlich und betrachten diese heute so unbeachtete und zugleich geschundene Rebsorte. Dieses Arbeitstier, diese Marionette, dieses Bauernopfer, dieser Systemknecht, dieser Systemnutzling. Denn fast jeder in der Weinbranche hat eine Meinung zu dieser Rebsorte. Und viele von denen, die ihn gerne trinken, betrachten, aber beachten ihn nicht. In den 1960er Jahren erlebte Pinot Grigio einen absoluten Boom, als die Nachfrage nach leichten, frischen Weißwein wuchs. Die DOC-Anerkennung für Südtiroler Pinot Grigio kam 1975, was die Qualität und Herkunft absichern sollte. Und dieser Erfolg brachte zwar Popularität, aber auch ein Imageproblem. Pinot Grigio wurde zum Synonym für Beliebigkeit. Eine Region jedoch verlor den Fokus auf Qualität niemals aus den Augen. Südtirol. Und wahrscheinlich ist das einer der Gründe, warum der Südtiroler Pinot Grigio oft komplexere und mineralischere Noten entwickelt als Varianten aus anderen Regionen. Ein Grund sicher. aber ein anderer sind die besonderen Produzenten. Ja, und ein Keim für die qualitativsten aller Pinot Grigio wurde zwischen den schroffen Linien der Dolomiten und den sanft fallenden Hügeln des Etschtals gepflanzt. Hier erhebt sich ein Name, der im Trentino mehr ist als ein Weinlabel. Castel Firmian. Inspiriert vom historischen Castello Firmian bei Mezzagrona, das im 15. Jahrhundert erbaut und später zu einem kulturellen Bezugspunkt der Region wurde, trägt dieses Haus mehr als nur einen Namen. Es trägt die Last und Würde einer Landschaft, die seit Jahrhunderten mit Klima, Stein und Reben ringt. Castel Firmian ist kein Zufallsprodukt eines globalen Marktdenkens, sondern Ergebnis einer tiefen Verwurzelung im regionalen Selbstverständnis. Die Pinot Grigio, die hier entstehen, folgen keiner Mode. Vielmehr versucht Castel Firmian das zu erfassen, was man heute kaum mehr beschreiben kann, ohne in Kitsch zu verfallen. Ein Gefühl von Ort. Der Ursprung von Castel Firmian liegt in einer Idee, den Charakter des Trentino in einer modernen Form zu überführen. Geradlinig, klar und präzise. Doch das hätte auch beliebig wirken können, wäre es nicht von Anfang an gekoppelt gewesen an eine Qualitätsphilosophie, die auf Radikalität verzichtet, aber auf Eindeutigkeit besteht. Pinot Grigio muss nicht laut sein, um gehört zu werden. Er muss lesbar sein, wie eine Handschrift, die ohne Schnörkel auskommt, aber viel erzählt. In jeder Hinsicht steht Castel Firmian für einen schmalen Grat zwischen alpiner Authentizität und internationaler Zugänglichkeit. Zwischen der Klarheit einer Landschaft, die von Wind und Gestein gezeichnet ist, und dem Wunsch, diese Klarheit in ein Glas zu überführen, ohne ihre Seele zu verlieren. Okay, was hebt jetzt konkret Castel Firmian Pinot Grigio 2024 von der Fülle norditalienischer Weißweine heraus? Diese Antwort beginnt nicht im Glas, sondern im Gebirge. Während große Teile der Pinot Grigio-Produktion in der Ebene der Veneto-Region stattfinden, wo Bewässerung und industrielle Effizienz dominieren, entstehen die Trauben dieses Weines in einem Spannungsfeld aus Höhe, Wind und Stein. Es ist das Spiel der Gegensätze, das ihn prägt. Warme Tage, kühle Nächte, trockene Dolomitenwinde. Geologisch betrachtet ist das Trentino ein Mosaik. Wir haben auf der einen Seite Moränen aus der Eiszeit, Dolomitenfels aus der Kreidezeit, eisenhaltiges Porphyr, sandige Schwemmlandböden. Jeder Quadratzentimeter erzählt von Millionen Jahren tektonischer Bewegung. Und genau diese Vielfalt ist kein Stilmittel, sondern die strukturelle Grundlage für Weine mit Charakter. Der Castel Firmian Pinot Grigio 2024 schreit nicht nach Aufmerksamkeit. Er zieht sie auf sich. Durch Klarheit, durch Balance, durch ein Verständnis von Herkunft, das weder folkloristisch verklärt noch global verwässert ist, sondern durch einen einzigartigen, authentischen Ausdruck brilliert. Vielen lieben Dank dafür. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz.
Primitivo zum Beispiel habe ich keinen. Einfach weil ich auch, also ich bin selber mit Italien nicht so richtig dicke. Also da kenne ich mich auch nicht so wahnsinnig gut aus. Und deswegen scheue ich mich da auch jetzt irgendwie in Primitivo draufzunehmen, der okay ist, weil ich das selber nicht so wirklich, also ich war noch nie groß da in den Regionen unterwegs und habe jetzt irgendwie Primitivos probiert, um einen schönen Primitivo für die Karte zu finden. Also meine klassische Alternative ist da jetzt dann ein Sinnwandel, wo wir sowohl preislich als auch geschmacklich meistens genau auf der Linie sind. Und da habe ich noch nie, ehrlich gesagt, gehört, dass es den Gästen nicht gefallen hätte. Also eher im Gegenteil.
Und wenn du so ein für dich Kompromissprodukt hast, wie jetzt den Lugana, gehst du da mit besonders viel Engagement in die Sache und versuchst da den besten ever? Oder sagst du einfach, nee, anständig gut, vielleicht irgendwie gute genau. Ratings irgendwie oder und der funktioniert vom Preisen funktioniert und ist einigermaßen meiner Vorstellung nach typisch.
Ja.
Genau. Ist Ratings sowas für dich, was dich steuert? Also dass du sagst, hat die und die Bewertung oder dort und dort, das in dem Segment oder?
Kommt immer drauf an, wer das bewertet. Also ich gehe jetzt nicht zum Gast und sage, der hat so und so viel Parker-Punkte oder sowas. Für mich selber ist es halt schon, also deswegen, ich kann halt nicht alleine probieren. Und deswegen gibt's halt Bewerter, den Geschmack ich kenne und kann mir direkt was vorstellen von deren sowohl Beschreibung als auch der Punkte-Range in etwa.
Wer ist das zum Beispiel?
Also jetzt gerade Bewertung oder jetzt die Christoph Raffelt, finde ich, ist für mich absolute Nummer eins. Ja. Da bin ich, also da weiß ich sofort, was er meint. Manche Sachen sieht er anders als ich. Ich kann es aber sofort rauslesen.
Mhm. Sehr gut.
Dann Meininger auch. Also sowohl Sascha als auch Christoph. Mhm. Weiß ich, habe eben oft genug mit denen zusammen verkostet, dass ich das auch sofort weiß, was die meinen. Ich verstehe deren Bewertungen sofort. Dann jetzt hier bei den jetzt Stuart Pigott und Stefan Reinhardt und sowas, dann ist es schon so, dass ich das nie nicht zu 100% nachvollziehen kann, immer. Mhm. Also ich weiß immer schon dann, in welche Richtung es geht, aber ich fühle das nicht so sehr. Mhm. Und also, aber trotzdem ist da so ein Grundvertrauen schon da, auf jeden Fall. Aber dass, wenn die jetzt sagen, der ist super duper, dann weiß ich, der kann nicht schlecht sein.
Kann ich nachvollziehen.
Aber das sind ja keine Lugana-Ratings. Und da muss ich sagen, habe ich überhaupt keinen Bezug. Also jetzt, ich wüsste nicht, wo ich nachgucke oder nachlesen würde nach Luganas oder sowas.
Also gibt es auch so Gabriel Rosse oder so, es gibt auch einige Publikationen, die sich damit beschäftigen, aber das, was du eben sagst, finde ich halt so unfassbar wichtig, dass wenn man jemanden hat, der halt mehr oder professionell probiert und man kann sich mit deren Geschmack identifizieren, hat man ein gewisses Grundvertrauen oder kann das zumindest einordnen und dann helfen Ratings. Also es ist nicht Nonplusultra und über alles stehend, aber man muss sich halt mehr oder weniger seine Richtung, seine Stilrichtung, seine Verkosterrichtung auch irgendwo aussuchen. Findest du blind oder offen verkostet interessanter?
Blind.
Ah, okay.
Ich meine, das Gespräch gab es, glaube ich, bei dir jetzt letztens schon mal. Und also ich bin für blind auf jeden Fall, ja. Weil ich dann nicht voreingenommen bin. Also ich finde es interessanter.
Ich glaube, manchmal, es hat auch mit einer gewissen Sensibilität zu tun. Also dass man für Blindverkostung einen höheren Grad an Sensibilität braucht, um sich darauf einlassen zu können und das wahrnehmen zu können. Wahrscheinlich bin ich zu grobmotorisch, weil ich das offen dann doch oft präferiere, um manchmal eben auch Bausteine zusammensetzen zu können, um mehr Verständnis aufzubauen.
Nee, ich meine jetzt auch nicht damit, ich meine damit jetzt nicht dieses Weinraten, den Weinnageln, sondern
einfach nee, gar nicht. Nein.
Bewerten.
Es geht rein ums Bewerten und gar nicht das Weinraten. Weinraten ist interessant, lustig, du kannst aber so schnell daneben liegen, ohne dass das was mit Kompetenz zu tun hat.
Genau.
Sondern es ist manchmal einfach nur eine Frage der Situation, einmal falsch abbiegen, einmal total
Und also ich finde blind auf jeden Fall schöner. Mhm.
Und dann nach Düsseldorf kam?
Nach Düsseldorf kam München, also Wernickhof. Und das war im Prinzip meine erste Sommelier-Stelle.
Ja, vor allen Dingen auch in dieser Liga, in der du jetzt spielst. Die erste Stelle, die sich dort so positioniert hat.
Genau, also da kam ich gerade einen Moment, also den Sprung von einem auf zwei Sterne habe ich damit gekriegt.
Und das war... Ist es eine Stellenausschreibung oder wird man da hin empfohlen oder war das einfach mal essen und fragen, ob es noch einen anderen gibt, der...
Nee, das kam über Beziehungen.
Ist ja manchmal interessant, wie sich die Wege dann letztlich finden, dass man eine für einen selber prägende Anstellung damit einmal findet und ja, und dort nochmal ganz anders aufblüht und eine andere Präsenz bekommt.
Ja, und auch neue Sachen lernt.
Kam da deine Sage-Prägung her?
Da war mein erster Kontakt zu Sake auf jeden Fall. Mhm. Aber ich würde mich auch nicht als Sake geprägt
bezeichnen. Nein, das nicht, aber so ein gewisses Grundverständnis oder eine gewisse Affinität oder ein gewisses, dass man es überhaupt auf der Karte listet und eben auch andere Sachen neben Wein.
Ja, aber ich fühle mich eher so, als hätte ich ein gewisses Sake-Grundunverständnis, muss ich sagen.
Ja, ich glaube aber, haben viele, die sich nicht fanatisch mit dem Thema beschäftigen, weil es ja wirklich ein ganz eigenkomplexes Thema ist.
Genau. Und ich habe auch viel zu viel Respekt vor dem Thema, als dass man das so nebenbei quasi aufzunehmen. Ich habe so ein paar Momente, wo ich gerne Sake benutze in der Weinbegleitung. Einfach da, wo ich sonst nicht weiter weiß. Das sind oft sind es Käsegänge.
Käse und Sake, okay.
Ja. Aber was mir echt schon oft geholfen hat.
Ja.
Und ich habe Sake auch schon mal in der Weinbegleitung zu einem Fleischgang gehabt, als Alternative. Wird das aber heute nicht mehr machen.
Sind das erstmal theoretische Herangehensweisen, dass du sagst, okay, das könnte da passen oder ich habe keinen Wein, der passen könnte und probiere es mal mit Sake? Oder ist das, dass du sagst, ich brauche ein buntes Bild und 8 verschiedene andere Getränke und einer davon könnte das sein? Oder wie gehst du daran, wie kommst du zum Sake?
Also wenn ich nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, dann überlege ich so, oh, vielleicht musst du jetzt mal über den Tellerrand gucken und
ja.
Da findet man dann manchmal was.
Gibt es noch andere Getränke, die so komplex sind wie Wein oder Sake? Also du arbeitest ja auch mit Tee relativ viel. Du Fruchtweine hatten wir ja vorhin.
Ich glaube, kurze Antwort, nein. Also ich wüsste nicht, welche.
Ja, schwer, stimmt.
Ich finde Wein deutlich komplexer als Sake. Mhm. Also in meiner Wahrnehmung.
Aufgrund der Vielfalt, die es dort gibt, weil es halt global betrachtet mehr Weine gibt oder aufgrund des Weines, des Geschmacks, des Getränkes selber?
Genau, also oder die Bandbreite ist deutlich, also dieses von bis ist bei Wein, finde ich, deutlich, deutlich vielseitiger als bei Sake. Mag sein, dass ich dann noch nicht die Sakes kennengelernt habe, aber ich meine, alleine, dass wir Weiß und Rot haben, die eben auch ein ganz anderes Geschmacksbild mitbringen, das gibt es beim Sake nicht. Also für mich nicht, also immer da vorsichtig bleiben.
Wenn du über Sake redest, ist es dann immer automatisch japanischer Sake oder ist das
österreichischer, für mich ja.
Spanischer? Okay.
Genau, ja, ich habe schon andere Mal probiert, aber nicht. Da bin ich auch echt nicht weit genug drin im Thema, um zu sagen können, oh, der schmeckt jetzt nach einem Österreicher oder sowas. Mhm. Das ist, also dafür ist es mir zu fremd letztendlich.
Spirituosen? Thema dabei? Also arbeitest du damit und baust du sowas in eine Getränkebegleitung ein oder nee, macht das die Leute nur fertig und ist eigentlich too much?
Also das wird mir selber keinen Spaß machen und deswegen mache ich das auch nicht. Also wenn das jemand macht mit Cocktails und sowas, habe ich da viel Respekt vor. Das funktioniert bestimmt gut, aber da muss man sich halt auch ganz anders mit beschäftigen und dann muss man halt auch die Zeit dafür haben, dann irgendwie à la minute Cocktails zu machen in einer Weinbegleitung. Und da denke ich nicht mehr drüber nach.
Ich dachte eben gerade auch nur bei Whiskys gibt es ja auch ganz viele, die eben nicht aus den klassischen Gebieten kommen, als Sprung letztlich vom Sake hin, dass man Spirituosen eigentlich viel zu selten beleuchtet, in unserer Welt eigentlich auch viel zu selten beleuchtet, obwohl es natürlich ein gewisser Grundbaustein letztlich auch unserer Zunft ist, sich damit mit Spirituosen zu beschäftigen und diese auch intensiv zu leben. Verkostest du Spirituosen oder nimmt Wein so viel Platz ein, dass da wenig Platz für bleibt?
Selten. Also ich mache das schon, dann aus Neugierde, aber letztendlich auch nicht so wahnsinnig viel. Also das ist eben auch das Gute bei uns im Haus, dass wir eben eine relativ große Bar haben und wenn ich dann eine Empfehlung brauche oder es in eine Aromatik dieses oder jenes gehen soll, dann gehe ich an die Bar und frage einen Barkeeper. Und da bin ich ganz glücklich mit. Also da muss ich nicht mit Halbwissen glänzen. Wenn ich Leute in der Nähe habe, die sich da gut mit auskennen.
München war dann durch. Wie viele Jahre waren das, die du da warst?
2 Jahre. 2 Jahre.
Reicht sowas für einen Betrieb oder ist das eigentlich nur mal angehaucht, angekommen und dann weitergezogen?
Weiß ich nicht. Also mir hat es gereicht. Ja.
Also ich finde es in einer gewissen Phase auch ganz gut, dass man sowas kennenlernt. Manchmal, um eine Karte wirklich zu gestalten und zu prägen und einen Betrieb zu prägen, finde ich es manchmal ein bisschen kurz. Aber es ist ja letztlich auch ein Teil unseres Berufs, dass wir verschiedene Sachen kennenlernen.
Genau, also ich denke auch, dass es zu kurz ist, um da irgendwas zu prägen. Also ich nehme auch für mich nicht in Anspruch, dass ich den Benne groß geprägt hätte. Also eher so, dass ich was mitgenommen habe da.
Gab es für dich schon immer, oder gab es für dich schon mal ein Restaurant oder ein Lokal oder ein Ort, wo du immer gerne mal arbeiten wolltest? Der so ein Traum von dir war und wo du gesagt hättest, muss ja jetzt auch nicht für 20 Jahre sein oder für 2 Jahre, sondern auch mal nur für einen kurzen Zeitpunkt. Moment, um zu sehen, wie die dort arbeiten und was deren Philosophie ist?
Ich würde gern mal sehen, wie die großen New Yorker, also die dann wirklich, keine Ahnung, 150 Kuvert zweimal am Tag schicken wie das funktioniert im Le Bernardin 11 Madison Park. Das würde mich interessieren.
Was wärst du dort? Wärst du dort Wine Director oder wärst du Runner?
Also erstmal Runner, glaube ich.
Nein, ich meine vom Gefühl her, also selbst wenn du könntest dir selber mit von jetzt auf gleich die Integrität und die Kompetenz dort zusprechen, die Routine, dass du dort brillieren könntest. Was wäre für dich die aufregendere Position, dort eben Runner zu sein und am Gast zu arbeiten oder Wine Director?
Also da, ich müsste mir da erstmal den wirklich gucken, wie das wirklich funktioniert. Deswegen, das ist gerade das, was mich letztendlich interessiert. Dieses, wie funktioniert das in der Größe? Und wer hat letztendlich wie mit Gästen zu tun? Sind das dann alles nur kleine Stationen, die quasi autark vor sich hin arbeiten? Wie gehen die Teile zusammen und sowas? Also das würde ich gerne mal sehen. Und danach könnte ich es dann eine Frage beantworten, in welcher Position ich da wäre.
Aber ich glaube, da ist auch jede Position irgendwie interessant und anders interessant. Sowohl eben dieser anonyme Gästekontakt, wenn du einfach nur den Wein nachschenkst, als auch, wenn es um Kalkulationen geht. Also wie man dort, was man dort berücksichtigen muss, welche Wirtschaftlichkeiten dort erbracht werden müssen, wie aufwendig das ist, wie man einkauft, was ja in Amerika ganz anders funktioniert als in Grassau.
Ja.
Klingt also despektierlich, so ist es überhaupt nicht gemeint, aber bei euch, glaube ich, sind Vertretergespräche ganz anders als dort, wo du dann eine lange Linie hast und jeder darf mal einen Wein präsentieren und dann geht's weiter.
Ich weiß es nicht. Also Vertretergespräche sind auch sowas, was ich nicht unbedingt suche, muss ich sagen.
Was aber auch ein Lernprozess ist, oder? Ich habe früher hin und wieder oder öfters Vertretergespräche gehabt und irgendwann habe ich gemerkt, dass viele Vertreter halt über ihre eigenen Produkte nicht Bescheid wissen oder wenn man wirklich eine Frage hat, warum man sagt, jetzt bin ich eine Stunde hier und sitze mit dem eine Stunde und versuche einfach Informationen zu bekommen, da fehlt es dann an Information, Kompetenz und Tiefsinn. Deswegen habe ich die auch immer weniger gepflegt. Also daher geht es mir genauso wie dir, dass ich da wenig Zeit für aufgewendet habe und nur wenige Mehrwert geschaffen
habe. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich viel Zeit dafür aufwende.
Okay.
Und einfach auch aus Respekt und Höflichkeit gegenüber. Aber dann sind es halt oft Situationen, wo ich von vornherein weiß, ich werde bei dem nichts kaufen. Und da muss der sich auch kein Bein ausreißen, um mir zu gefallen. Mhm. Es kostet unser beider Zeit. Und oft ist es so dieses Zeit, die ich dafür investiere, um Vertretern Nein zu sagen, hätte ich viel besser investiert darin, die Weine auszusuchen, die ich tatsächlich haben will.
Stimmt.
Wobei ich auch die Herangehensweise nachvollziehen kann, eben der Vertreterseite.
Dass man versucht, sich bei dir zu präsentieren, bei dir präsent zu sein, oder?
Ja, aber dieses Leute, die in dem Moment, wo man einen dritten Stern bekommt, dann anrufen und sagen, sie haben einen Wein, der heißt Essenz und sind ein kleines Familienweingut. Und wo ich mir dachte, so ernsthaft, damit kommen sie jetzt.
Ja.
Aber die versuchen
es wenigstens. Das stimmt, ja. Ist auch ein Kunststück dann für einen selber, den Bogen hinzukriegen und dann eine gewisse Höflichkeit zu wahren, auch ein Verständnis für deren Situation, so wie du es eben gerade sagst, die versuchen es wenigstens. Und dann aber auch seine Linie dann irgendwo beizubehalten.
Ja.
Ist es jetzt schwerer, dort die Weinauswahl zu treffen oder eben in dieser Position zu arbeiten? Oder war es dann in der Pfalz, in Deidesheim schwerer, wo schon ein vorgefertigtes Konstrukt ist und man ist ein Teil dessen?
Definitiv schwieriger mit einem vorgefertigten Konstrukt.
Okay.
Also deswegen, ich finde das überhaupt schwierig in Weinbauregionen, weil man danach so sehr an die Region gebunden ist. Was ja an sich schön ist und so weiter, aber die Gästeerwartung ist halt, haben sie nichts aus der Region.
Ist es aber nicht einfacher eigentlich, weil du dann eigentlich liefern musst nur?
Also ja, aber es ist halt nicht so spannend. Und es geht nicht so um die Essenz, kleines Wortspiel.
Ja. Ja, das stimmt.
Weil manche Aromenbilder gibt's halt nicht in der Pfalz. Hm. Auch wenn es dann ein paar Weingüter gibt, die es versuchen und fast drankommen, ist es trotzdem nicht das Gleiche. Genauso und noch schwieriger in der Mosel.
Ja, wo du noch ein bisschen eingeschränkter bist vom Stil, von den Rebsorten, von der Entwicklung und so weiter, ja. Ja.
Genau, und das ist eben in einer Region, die mit Wein nichts zu tun hat, so wie Chiemgau, deutlich einfacher, weil du kannst nehmen, was du willst. Also hier ist letztendlich ein Wein aus der Pfalz genauso exotisch wie ein Wein aus Neuseeland oder Argentinien, whatever.
Ja.
Und das macht einen deutlich frei. Es ist natürlich umfangreicher, aber ich finde es deutlich, also macht mir viel mehr Freude. Und ich kann mich viel besser entfalten.
Ja, wenn man keine Vorerwartungen hat.
Genau.
Was wäre für dich der nächste Schritt? Wär's ein Weingut? Könntest du dir vorstellen, selber mal Wein zu machen? Irgendwann in.
Ich kann mir das gut vorstellen. Aber ich kann das mir nicht vorstellen, dass es irgendwas mit Realität zu tun hat. Also die pittoreske Vorstellung des Weinmachens finde ich toll. Hm? Bin immer gerne auf Weingütern und arbeite da auch gern mit und lebe das gerne. Aber ich jetzt ernsthaft kann ich mir das nicht vorstellen.
Wärst du eher der Typ für einen Weingarten oder für einen Weinkeller oder der Verkäufer oder der?
Für draußen.
Für draußen.
Hm. Ja.
In welcher Region?
Pfalz.
Ah, echt?
Ja.
Schön. Dann doch so geprägt von. Ja, von der Herkunft denn eigentlich?
Ja, also das, da muss ich nicht lange nachdenken.
Es ist ja auch ein schönes Gebiet.
Ja.
Also sowohl die Menschen sind schön. Die haben eine so schöne Art im Vergleich auch zu vielen anderen Menschen, die, also dieses Freundliche, dieses unglaublich Herzliche, dieses Lebensfrohe. Pfälzer sind schön. Finde ich toll.
Ja, lasse ich gern so stehen.
Und es gibt in der Pfalz auch viele, finde ich, noch Geheimtipps, die viele überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Also nicht nur auch innerhalb der Mittelhard, aber auch links und rechts und Südpfalz, Nordpfalz, was dort immer wieder aufpoppt, was dort auch immer wieder entsteht, wo man sagt, wow, sowas gibt es hier auch, das finde ich total spannend.
Ich meine, ist halt auch schon ganz schön groß, also da ist halt auch kein Platz.
Und viel Veränderung, also dass aus einer gewissen Großproduktion viele Splitter-Sachen sich entwickeln und so weiter und viele Sachen versucht werden können. Und eine andere Akzeptanz dort ist, was, glaube ich, auch nicht unwichtig ist, weil die Leute halt vom Grundbewusstsein nochmal anders Wein trinken und ein anderes Weinbewusstsein haben, ein anderes Weinleben leben.
Wobei das finde ich da auch wieder schon schwierig ist, das so über einen Kamm zu scheren. Es gibt halt so die meisten Leute, die eben diese wohlige Pfälzer Weinseligkeit zelebrieren. Die trinken halt schon sehr mollige Weine.
Ja, es geht ja nicht um den hochklassigen Anspruch, sondern um allgemeines Grundgefühl, jetzt im Vergleich zu Schleswig-Holstein, wo Wein vielleicht nicht jeden Tag auf der Tagesordnung steht oder nicht jede Woche oder wie auch immer.
Na, aber da finde ich, da ist wieder das gleiche, finde ich, das gleiche Thema wie mit Restaurants in einer Weinbauregion und außerhalb. Also quasi in der Weinbauregion ist so das Grundverständnis, wir wohnen schließlich hier, wir kennen uns aus, führt oft zu viel rigoroseren Abgrenzungen als zu einem, der aus Schleswig-Holstein kommt und sagt, er ist eigentlich Pilztrinker und probiert das jetzt mal.
Okay.
Und sagt dann, okay, schmeckt mir nicht. Mhm. Und ich bleib beim, bestell mir als nächstes ein Korn. Der hat zumindest keine, will einen dann nicht bekehren in dem, was seinem wahrgenommenen Wissen.
Ja, und selbst wenn er nicht beim Korn dann bleibt und sagt, okay, der Wein war interessant, ist er im Allgemeinen offener. Ich weiß total, was du meinst.
Genau. Ja. Aber du hast natürlich nichtsdestotrotz ein Klientel, was jetzt in Weinbauregionen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und super interessiert sind. Also diese super Interessierten hast du da natürlich viel, viel mehr.
Ich weiß auch nicht, wo es einfacher ist, zum Beispiel einen Weinladen zu haben oder eine Weinkarte aufzubauen, ob in Schleswig-Holstein oder in Grassau oder in der Pfalz.
Also Weinladen in Grassau würde ich dir von abraten.
Okay, war vielleicht ein allgemein schlechtes Beispiel. Also da, hast du mal einen Weinladen, der, der dich absolut beeindruckt hat, wo du sagst, wow, das
war... Nee, nicht so wirklich. Also, das habe ich mir auch schon, die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt hier, wenn ich dir zugehört habe vorher, und da waren ja viele, die gesagt haben, oh, der Weinladen da und sowas. Nee, muss ich sagen.
Auch nicht eine Weinbar, wo du selber Wein getrunken hast, wo du nachhaltig beeindruckt warst, wo du
sagst, Weinladen?
Ja, so, sowohl als auch, also Weinbar, Weinladen, wo Wein gelebt wird, Wein zelebriert wird, wo Wein irgendwie entweder verkauft oder ausgeschenkt wird, gar nicht so. Weinläden im Allgemeinen gibt es in der Tat relativ wenig individuelle und viel zu wenig. Weil vieles dann doch.
Obwohl Weinladen muss ich da nochmal revidieren, was mir super imponiert jedes Mal, da gehe ich auch hin zum Schaufenster gucken, ist in Helsinki in Finnland der Flagship Store vom Monopol.
Ach.
Weil du da einfach alles kriegst. Also da hast du halt.
Also allein vom Erzähl kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Und da liegen dann eben auch Weine, von denen du vorher nur gehört hast. Die sind zwar halt vielleicht ein bisschen teurer. Aber du kannst einfach in den Laden gehen und die kaufen. Und was die da zum Beispiel als Auswahl Riesling große Gewächse haben, ist echt enorm.
Okay.
Und da sind sie halt sehr angelsächsisch WSET geprägt, dass sie wirklich alle Regionen, also da hast du auch Neuseeland, Nordinsel, Südinsel und sowas, im Regal nebeneinander stehen und abgegrenzt. Also das finde ich toll immer. Muss ich sagen.
Weißt du, ob es da Fachleute für gibt, die, keine Ahnung, prägen und die finnländischen Weingötter sind? Oder wie wird da das Sortiment zusammengestellt?
Es gibt eine relativ aktive Szene, was die, in Finnland gibt es, glaube ich, jetzt 5 oder 6 Master of Wines. Mhm. Und viele arbeiten da beim Monopol.
Okay.
Also, und das ist, deswegen ist es eben sehr angelsächsisch. Also dieses.
Ja.
Der Weinunterricht da. Und dementsprechend sind eben auch, jetzt weiß ich, die Commonwealth-Länder deutlich stärker vertreten in den Regalen, als die es bei uns sind.
Allein dafür nach Helsinki fahren, um das mal zu sehen.
Weiß ich nicht, aber ich glaube, das würde ich mit anderen Dingen kombinieren.
Ja. Und Weinbar, hat dich da eine gecatcht, wo du öfters zu finden bist oder wo du gerne mal hin wolltest oder was dich da interessiert?
Nee, also es gibt schon so ein paar Weinbars, die so an Regionen gebunden sind, wo ich sage, oh, das war toll für das und das war toll für das, aber die für mich wirklich immer diesen Kontakt zu der Region haben und von daher finde ich nicht so eine meiner Idealvorstellung Weinbar generell, sowas habe ich nicht wirklich, muss ich sagen.
Gab für dich aber auch nie den Anreiz oder den Wunsch oder deine Idealvorstellung umzusetzen?
Also Weinbar ist für mich auch so ein Format, wo ich glaube ich nicht arbeiten möchte.
Weil?
Weil zu wenig essen.
Wenn es in dem Sinne eine authentische Weinbar ist, stimmt es. Weil viele Weinbars biegen sich da ja hin und her und werden da mehr Restaurants. Und man hier sogar recht erfolgreich und super mit dem Konzept, aber ja, dieses eigentliche Weinbar, man geht hin zum Trinken und man hat dann einen schönen Auswahl und so, es ist
genau, da gehe ich gern hin.
Geprägt.
Ja. Genau, da gehe ich gern hin. Mhm. Aber das ist nichts, wo ich arbeiten möchte.
Wenn ich Weinbar Angestellter, gibt es irgendwie, was wärst du außer Sommelier? Hast du mir vorgestellt, was anderes zu machen, was dich jetzt ja schon über viele Jahre geprägt hat?
Ja, also ich könnte alles Mögliche machen, von Bademeister angefangen. Also deswegen, also da bin ich, glaube ich, vielseitig.
Hast du dich jemals für schottischen Whisky interessiert? Wenn, dann erkennst du recht schnell, dass es mehr als ein Getränk ist. Dass es Charakter pur ist. Schottischer Whisky steht für Konsequenz, für Ausdauer, für Respekt vor dem Handwerk. In jedem Fass steckt Geduld. Denn in Schottland macht man Whisky nicht schnell, man macht ihn richtig. Ohne Kühlfiltration, ohne Farbspielerei. Denn es geht nicht um Status, es geht um Substanz. Und was du trinkst, sagt etwas über dich. Und wenn du dich für Schottland entscheidest, entscheidest du dich für Redlichkeit. Es geht nicht um Schnelligkeit, es geht um Qualität. Nicht um Show, sondern um Tiefe. Zum Beispiel bei der Morrison-Familie, dem Synonym für schottischen Whisky schlechthin. Eine Dynastie, deren Wurzeln bis ins 18. Jahrhundert reichen. Damals begann alles mit William Walker, einem renommierten Whisky-Broker, dessen Erbe Stanley P. Morrison 1963 mit dem Kauf der Bowmore-Brennerei auf Islay zementierte. Die älteste legale Distillerie der Insel. Stanley, später gefolgt von seinem Sohn Brian und Enkel Jamie, formte die Morrison Bowmore Distillers, die mit Brennereien wie Auchentoschen und Glengarriage die Weltbühne betrat. 1994 verkauften sie an Suntory, doch die Leidenschaft für Whisky brannte weiter. 2014 wagte die Familie mit der Wiederbelebung der Marke All Perth einen kühnen Schritt. Ursprünglich von Peter Thompson in Perth gegründet, war Old Perth im 19. Jahrhundert ein geschätzter Blend unter Gastwirten und bekannt für seinen extrem hohen Malzanteil. Unter der Leitung von Kenny McKay, der 1977 bei Thompson begann, und der Morrison Family wurde Old Perth 2014 neu interpretiert, ein Tribut an Perths historische Rolle als Blending-Hauptstadt. Der Bau der Alberacci-Brennerei 2017 in Perthshire markierte die Rückkehr der Familie zur Destillation. Auf 300 Hektar eigenem Farmland entstand eine Brennerei, die Tradition und Innovation in sich vereinte. Jamie Morrison, Vorsitzender der Morrison Scotch Whisky Distillers, formulierte es treffend: Wir sind eine Familie, die Whisky lebt. Als Händler, Blender, Abfüller und Distiller. Heute ist Morrison Scotch Whisky Distillers nicht nur für Old Perth bekannt, sondern auch für Marken wie McTallaght und Carnmore, die die Vielfalt Schottlands widerspiegeln. Old Perth steht dabei für die Zugänglichkeit und Qualität. Ein Whisky, der die Seele Perthshires in jede Flasche gießt. Old Perth Original ist ein Blend Malt, ausschließlich aus sherry gereiften Single Malts der Glenlivet-Region in Speyside komponiert. Die Böden Speysides, geprägt von fruchtbarem Lehm und Granit, verleihen dem Malt eine natürliche Süße und Fruchtigkeit, während das kühle, feuchte Klima der Region die Reifung sanft und gleichmäßig gestaltet. Die Auswahl der Fässer, vorwiegend Oloroso und Pedro Ximenez Sherry Fässer, ist das Herzstück dieses Whiskys, das ihm Tiefe und Wärme verleiht. Die Herstellung erfolgt mit größter Sorgfalt. Die Malts werden ohne Kühlfiltration bei 46 Volumenprozent abgefüllt, um die volle Aromenvielfalt zu bewahren, und ohne Farbstoff, um die Authentizität des Charakters zu garantieren. Die Reifung in Sherryfässern betont die fruchtigen und würzigen Noten, während die hohe Stärke für eine robuste Textur sorgt. Der Old Perth Original ist weit mehr als ein Blend Malt. Er ist ein Hommage an die Kunst des Blendings, die Perth im 19. Jahrhundert zur Welthauptstadt dieser Disziplin machte. Während viele moderne Whiskys auf Komplexität oder rauchige Intensität setzen, besticht der Old Perth durch seine Zugänglichkeit ohne Kompromisse bei der Tiefe. Die ausschließliche Verwendung der sherry-gereiften Speyside Malt verleiht ihm eine runde, einladende Wärme, die sowohl Kenner als auch Neulinge anspricht. Im Vergleich zu rauchigen Islay Whisky oder den oft leichteren Lowland Blends bietet der Old Perth eine goldige Mitte. Fruchtig, würzig, aber nie überwältigend. Der Old Perth Original zeigt, dass ein Blended Malt nicht nur ein Nebenprodukt ist, sondern ein eigenständiges, ja, Kunstwerk sein kann. Ein Whisky, der die Tradition Perth mit moderner Handwerkskunst verbindet. Speyside ist das Herz des schottischen Whisky. Heimat von über 50 Brennereien, die für ihre fruchtigen, eleganten Malts bekannt sind. Und die Glenlivet-Region ist das Herzstück Speysides. Unter dem nebligen Himmel Schottlands geboren, trägt er die Wärme eines Kaminfeuers in sich. Einladend, vielschichtig und unvergesslich. Dieser Whisky ist ein Echo der Blending-Hauptstadt Perth. Ein Spiegelbild der Speyside-Landschaft. Und ein Beweis für die Leidenschaft der Morrison-Familie. Vielen lieben Dank dafür. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Ist das gar nicht so dein Lebensinhalt, dass du sagst? Sonst macht ihr einfach gerade... Schon.
Aber, ja. Aber jetzt eben auch mit der Krankheit ist es so, dass ich halt auch überlege, irgendwie ist jetzt doch anders. Und geht das überhaupt noch? Kann ich das Tempo noch fahren? Wenn ja, wie lange? Mal gucken. Aber da habe ich auch keine Antwort drauf, muss ich sagen. Zumindest jetzt nicht.
Gerade weil es ja auch etwas ist, wo du viele Jahre für gearbeitet hast, dir was erarbeitet hast. Aber es ist gut, wenn man da wahrscheinlich open-minded ist und versucht, links und rechts zu schauen.
Genau, also ich will schon noch, dass es besser wird. Also dieses, ich meine, Edip sagt das oft immer, dieses, wir sind noch lange nicht fertig, sehe ich auch so. Also die Weinkarte ist auch noch nicht so, wie ich es haben möchte. Und weiß nicht, ob es jemals wird, weil in dem Moment, wo sie so ist, wie ich es jetzt vielleicht gerne hätte, will ich es dann halt schon wieder anders. Aber das gehört halt auch dazu.
Gehst du da richtig zielgesteuert daran, dass du sagst, das ist meine ideale Karte und da würde ich mich langsam hinentwickeln? Weil ich ja das Gefühl habe bei vielen Kollegen, dass sie basteln halt einfach oder lassen es wachsen oder gucken vom Strom. Also bist du da so zielorientiert?
Nee. Aber wäre ich gerne.
Entschuldige, wenn ich das so rausgehört habe und da schön dahin nachgefragt habe.
No. Nee, wäre ich gerne, muss ich sagen. Das ist so dieses, was ich immer wieder mache zwischendurch, ist, ich sehe mir die Karte oder versuche mir die Karte neutral anzusehen. Dieses, was fehlt mir denn hier in der Region? Oder was müsste hier gar nicht stehen? Einfach, dass ich das selber nochmal und dann dieses, was zum Beispiel ewige Baustelle bei mir jetzt im Moment ist, sind die Degorgements bei Schaumweinen. Die stehen nicht auf der Karte. Das möchte ich aber.
Krasse Aufgabe, das bei allen und auch zu pflegen und auch.
Ja, ist es. Und deswegen, weil es eben so eine krasse Aufgabe ist, ist es bis jetzt nur eine Idee und noch nicht durchgeführt. Aber ich sehe schon, dass bei den Top-Weinkarten das überall so ist. Also ich meine, die meisten jetzt internationalen Top-Restaurants arbeiten ja auch mit deutlich größeren Sommelier-Teams, wo es halt auch möglich ist, das dann vom Arbeitsaufwand zu schaffen. Aber das ist schon was, wo ich gern hin möchte.
Wessen Aufgabe ist es, das herauszufinden, die Degorgements? Ist das die Aufgabe der Händler, dass sie dich informieren? Oder ist es deine Aufgabe, jede Flasche zu kontrollieren, um die Flasche aktuell zu halten oder den Wareneingang aktuell zu halten? Weil das ist, glaube ich, so eins der Grundprobleme dabei, oder?
Meinst du jetzt bei Weinen, wo es draufsteht oder wo es nicht draufsteht?
Sowohl als auch. Also bei wo es nicht draufsteht, da brauchst du ja die Händler oder Produzenten, um es einfach zu erfahren. Aber jetzt auch, wo es draufsteht, dass du diesen ersten Step machst. Also würdest du die Informationen zuliefern lassen oder selber drauf gucken?
Selber drauf gucken. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ein Händler hinkriegt. Er weiß ja nicht, deswegen wie viel ich von welchem jetzt verkauft habe und sowas.
Nee, das nicht. Aber bei jeder Lieferung, dass er die Informationen mitliefert und dich von mir aus darüber informiert, dass jetzt die neue Lieferung im Vergleich zu den anderen.
Es gibt Händler, die haben das draufstehen, da steht es auf dem Lieferschein. Aber letztendlich würde ich immer darauf gucken.
Ist aber auch nur bei Champagner, oder? Oder gibt es bei anderen, ich glaube selbst in einem anderen Schaumweinbereich, bei Cremant, bei Sekt, bei Espumante, bei Sparkling Wines, wird es noch gar nicht mal so überproportioniert dargestellt wie beim Champagner.
Nee, also letztendlich kommt das Thema aus der Champagne. Also da bin ich
Ist aber bei anderen Schaumweinen durchaus nicht minder wichtig.
Nee, aber ich finde, Champagne ist halt, was die technische Entwicklung angeht und so, einfach deutlich der Vorreiter. Also das ist halt die größte und die jetzt wirtschaftlich wichtigste Schaumweinregion. Mhm. Deswegen ist sie halt ein Leuchtturm für die anderen Regionen.
Aber würdest du es bei anderen Schaumweinen gerne sehen, beim deutschen Sekt?
Ja, dass du unbedingt.
Ja.
Aber der Trend ist da, auf jeden Fall.
Ich fand es total spannend, jetzt bei einem Schaumweinproduzenten gesehen zu haben, dass sie es mit auf die Flasche geschrieben haben, wann die zweite Vergärung anfing. Und das dann auch zu transportieren, das zu erklären, das dem Kunden zu vermitteln, sind wie bei dem Storytelling, was wir vorher hatten, was wir. Dann hat man, glaube ich, was, wenn man was anderes macht, einfach auch was Bleibendes. Hat dich mal hier ein Kollege beeindruckt? Hattest du ein Sommelier-Erlebnis, was entweder besonders gut oder besonders schlecht war?
Finde ich immer schwierig, weil die Kollegen-Momente halt immer wahnsinnig von der Person geprägt sind. Und da ist so dieses Fachliche und das, ich nehme die ja halt auch anders wahr als jetzt ein normaler Gast. Deswegen finde ich das super schwierig. Also ich habe auch so dieses oft schon drüber nachgedacht, wenn man jetzt mit Kollegen und so und man weiß, ob der jetzt ein guter oder schlechter Verkoster ist und sowas, weil man das zusammen gemacht hat. Aber wie die auf einen neutralen Gast wirken, habe ich keine Ahnung. Und deswegen ist dieses, ich finde, man hört das so oft so hier, der ist auch ein toller Sommelier und sowas, von Leuten, die das letztendlich gar nicht beurteilen können. Also deswegen, ich finde es zwar immer nett, es ist nett zu sagen, aber hat letztendlich mit dem, worum es geht, eigentlich wenig zu tun. Also es sind ganz viele Leute, die ich wahnsinnig gerne mag als Menschen und auch weiß, dass die sich toll mit Wein auskennen und ihr Geschmack ist so und so. Aber ob die jetzt quasi dem 0815-Gast ein tolles Erlebnis bringen, das kann ich nicht beurteilen. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig in dem Zusammenhang. Aber so das tolle Sommelier-Erlebnis, nee, ich glaube nicht. Also heißt nicht, dass ich es nicht gehabt habe. So habe ich es nicht gemeint, sondern das ist eher dieses, ich habe mich gefreut, dass an dem Abend der und der da war oder der und der. Aber das war mehr, ich habe mich dann mehr über das Wiedersehen gefreut, als jetzt das tolle Sommelier-Erfahrung, da müsste es jemand sein, den ich überhaupt nicht kenne. Und der mich dann irgendwie umhaut. Und da war ich auch in den letzten Jahren nirgendwo, wo das der Fall gewesen wäre.
Ist auch immer anders, wenn man, oder ist es anders, wenn man Kollegen zu Gast hat? Also gibt man sich anders Kollegen gegenüber oder Winzern gegenüber oder Händlern gegenüber als normalen Gästen? Oder versucht man trotzdem, seine Präsenz gleich darzustellen, wie es jeder andere Gast erleben würde und sollte? Wenn Koch ja eigentlich auch mal gleich kocht, egal wer draußen sitzt, dann macht das vielleicht auch gar nicht. Aber doch eigentlich ja auf eurem Niveau ja schon, wenn man diese Gerichte ja schon immer ganz gleich definiert.
Aber ich weiß nicht, ob ich das so, natürlich, es sind alle Gäste gleich, aber wenn du Gäste hast, die du kennst, dann ist es halt eh immer was anderes. Da ist man auf einem anderen Niveau. Den einen kennst du halt so gut, den anderen so gut. Und das finde ich ist dann immer das, was ausschlaggebend ist. Also das sind ja nie oder ganz selten Fremde. Wenn jetzt Gäste sind, die Kollegen, also man kriegt ja dann selbst Leute, wo man es nicht weiß, dass es Kollegen sind, kriegt man es schnell raus. Das sind dann aber dann in der Regel für mich Gäste wie alle anderen auch. Und letztendlich, ob jemand jetzt Wein als Hobby hat oder das beruflich macht, ich die Person nicht kenne, dann gehe ich trotzdem gleich mit denen um.
Sind die wissenden oder die unwissenden Gäste die komplizierteren, anspruchsvolleren, interessanteren?
Das kommt immer drauf an.
Also grundsätzlich, weil ich finde manchmal einen Unwissenden fast angenehmer, weil er den Wein fast kindlich, jungfräulich betrachtet und ihn einfach schmeckt. Ein Winzenden ist manchmal interessant, weil man natürlich ganz anders parlieren kann, sich ganz anders austauschen kann.
Ich kann das auch nicht so sagen, das finde ich besser oder schlechter, oder das ist einfacher und schwieriger. Das ist einfach anders. Aber das ist auch so ein Unterschied, den ich gemerkt habe auf der Stufe von 2 bis 3, also Sternen. Mhm. Das einfach bei 2 Sternen konntest du Gäste noch einfach wirklich umhauen und sowas. Also dieses so, wow, das habe ich ja noch nie erlebt. Und bei 3 Sternen hast du dann einfach, dann kriegst du so ein Nicken, so okay. Da habe ich jetzt schon 10-mal auf dem Niveau gesehen, aber war in Ordnung. So in etwa. Also man kann die Leute nicht mehr so leicht, eben diese kindliche Freude, die ist nicht mehr so leicht zu holen.
Wenn man Erwartungen entsprechen muss, oder?
Genau.
Man kann eigentlich fast nur verlieren. Weil wenn du gewinnst, hast du mehr oder weniger bestanden oder hast eine Erwartung entsprochen und die einzige Veränderung ist nur zu verlieren. Oder nicht zu bestehen.
Ja, aber das ist auch so ein Druck, den man sich, glaube ich, mehr selber macht. Und das macht, finde ich auch. Also ich finde vor allem auch immer dieses, das ist so, man versucht einen 3-Sterne-Service zu machen oder sowas, für mich Blödsinn ist. Weil man versucht, einen Service zu machen, den man möglichst gut findet. Also den man selber haben möchte. Und das hat nichts mit Sternen zu tun. Aber es ist halt für ein, ich sag mal, Gast, der weniger Erfahrung auf dem Niveau hat, dessen Freude ist halt oft enthusiastischer als die eines wirklich frequent travelers, der was weiß ich, was erzählen die Gäste dann, dass sie im Monat 30 Sterne essen würden und sowas. Die vergleichen dann halt natürlich mit anderen ähnlich bewerteten Restaurants. Und da muss man dann halt, finde ich, wiederum mit Individualität kommen. Also eben, dass man
ja
vielleicht netter, charmanter, natürlicher ist als die anderen. Also, dass man eben mehr man selbst ist. Und darum geht es ja letztendlich.
Hilft dir bei sowas, und das soll nicht despektierlich gemeint sein, aber dein Alter? Dass du sagst, das hätte bestimmt ich mit 20 nie reißen können, aber mit dieser Souveränität oder auch mit dieser Gelassenheit reißen können?
Bestimmt.
Einfach, okay.
Und bestimmt.
Es gibt ja einige, also keine Ahnung, mit Nina hatte ich das oder mit dem Daniel Kiowski, die ja schon relativ jung waren, ich damals auch, als ich in dem Segment gespielt habe. Und wünschte mir manchmal, einfach älter gewesen zu sein, um auch diese menschliche Ebene, die ich damals noch nicht hatte, einfach haben zu können, die du wahrscheinlich nochmal nach anderen auch Erfahrung hast.
Ja, ist halt viel Erfahrung einfach. Und das auch, das dann halt nicht mehr jedes Wort auf die Goldwaage legen. Und manche sind halt so. Und dann ist es halt. Also vor allem, dass man selber nicht aus der Balance kommt, wenn irgendwas so unrund läuft.
Ja, wenn man es dann nicht besser macht, wenn man dann übernervös wird oder zu schnell nervös.
Ja, genau.
Das, ja, ja. Reißt dich noch was vom Hocker? Oder hältst du dich dafür, weil du ja eben auch den Vergleich gerade mit den Gästen, die schon sehr erfahren sind, die viel gesehen haben und so weiter, also du hast ja auch schon viel erlebt, viel gesehen, lässt du dich da noch kindlich mitreißen oder ist es für dich einfach auch nur eine...
Das ist ja das Schöne. Also das, finde ich, ist ja auch der Reiz der Branche.
Dass man sich immer wieder inspirieren lässt und begeistern lässt und ja.
Ja, und dass es einfach um schöne Momente geht.
Gab es da mal sowas Ultimatives, sei es von Wein, von Speisen, vom Erlebnis her, irgendeine Wein-Speisen-Kombination, die dich richtig gefesselt hat, wo du heute noch dran denkst?
Ich muss gerade mal hier meinen Akku nachlegen.
Klar.
Den Fall 2 bitte. Da kam das Piepsen her. So, also jetzt. Nee, ehrlich gesagt nicht. Also die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Also ich höre mir deine Sendung ja meistens im Auto an, wenn ich länger fahre. Und da grübel ich dann auch über die Fragen nach, was hätte ich denn gesagt? Und
ja.
Nee, also es sind schon, ich finde, da sind zum Teil tolle Beispiele genannt worden. Eben gerade was so diese einfachen Sachen sind. Was war jetzt Auster und hier Jerez, Vino de Pasto und sowas.
Oder Mortadella und Lambrusco und so weiter habe ich dann in der Tat mal ausprobiert vom Sebastian Borthäuser und ich war wirklich auch begeistert. Also war eine tolle Empfehlung, aber ja. Ja.
Genau, aber das sind so diese Momentsachen und da ist vielleicht, da denke ich oft zu kompliziert, aber jetzt einfach aus jetzt der beruflichen Situation geschuldet.
Ja.
Weil es sind ja meistens sind diese wirklich Killer-Matches, sind so diese ganz einfachen Paare.
Und oft bewerten und ja. Bist du bei sowas Theoretiker oder Praktiker? Also kannst du imaginär eine Kombination zusammenstellen, eure Küche, die ja auch wahnsinnig komplex, ich muss sagen, sein soll, weil ich leider oder dummerweise oder wie auch immer noch nicht da war, und einen entsprechenden Wein dazu, könntest du es bis aufs totale Match gedanklich zusammenspielen oder musst du es ausprobieren oder kann man das sowieso nicht zusammenspielen?
Ich muss es ausprobieren, natürlich. Aber je länger ich Edip kenne, umso besser kann ich das auch theoretisch.
Also du musst dieses ganze Menü essen bei vielen Gerichten, um dein perfektes Match zu finden?
Nee, also in der Regel geht es um Soßen.
Ja.
Bei mir, bei der Begleitung. Und weil die für mich auch immer der Match-Moment sind. Der sind so oft so dieses... Diese Aromatik, die man mitnimmt, finde ich, kommt immer über die Soße. Und ich kenne halt inzwischen schon viele Soßenelemente von ihm. Und wenn er es aufschreibt, dann weiß ich inzwischen auch, was drin ist, was er nicht dazu geschrieben hat in der Regel. Aber das ist halt nur in der Regel. Und damit liege ich vielleicht in 60% der Fälle richtig. Den Rest muss ich dann nachprobieren, nachjustieren.
Und hast du die Erfahrung, dass Gäste das nachvollziehen können? Oder ist es dann trotzdem eine persönliche, personifizierte Betrachtungsweise des Ganzen, weil jeder eine unterschiedliche Sensibilität, Wahrnehmung oder Intensitätsinterpretation hat?
Beides. Okay. Also ich habe schon den Eindruck, dass Gäste das nachvollziehen können. Einige bestimmt nicht, aber schon etliche. Und das sind auch oft Kombinationen, die dann dem einen nicht zusagen oder dem einen oder anderen. Also oft nicht, aber das gibt's regelmäßig. Und das finde ich ist auch in Ordnung, weil wenn das halt, ich finde, das ist immer so dieses, man muss schon ein bisschen so an die Grenze gehen, dass man dann auch in Kauf nimmt, dass es nicht allen gefällt. Weil wenn es allen gefallen würde, wäre es einfach langweilig.
An die Grenze auch im Servierverhalten, dass du ein Weißwein besonders warm, Rotwein besonders kalt oder anders servierst oder nur rein von den Weinen her oder von der Weinauswahl oder von der Kombination mit den Speisen?
Boah, wie antworte ich denn da jetzt am schlauesten drauf? Ich denke, das ist Wein-Speisen-Kombination ist in der Regel nicht das Problem, weil die Gäste das in den allermeisten Fällen nachvollziehen, weshalb ich es ausgesucht habe. Es ist dann eher die Weinauswahl. Also das ist so dieses klassische, der Wein passt dazu ja gut, aber ich würde den nie so trinken. Mhm, und ja. Das ist für mich vollkommen okay. Damit bestätigen sie mich ja im Grunde genommen, weil sie ja eine Weinbegleitung haben wollten. Ja, was war der Rest der Frage? Sorry.
Nee, genau, also ob es vom Servierverhalten halt
da manchmal so mit den Temperaturen
gibt. Ja, nee. Genau, ob du da ein bisschen mitspielst und versuchst da anders und den Wein an die Grenzen zu führen, den Gast damit zu schockieren, zu überraschen.
Nee, also schockieren versuche ich eh nicht. Also das finde ich, das machen die vielleicht im Alchemist oder sowas. Aber das sehe ich auch nicht als unsere Aufgabe. Also warum sollten wir einen Gast schockieren? Also das, ich finde, wir sind ein Amüsierbetrieb und keine Geisterbahn.
Stimmt.
Ja, also habe ich kein Verständnis für diesen Ansatz. Hat zwar einen wahnsinnigen Spannungsbogen, aber ich finde das halt nicht schön. Und mit Temperaturen würde ich manchmal gern mehr machen. Das ist einfach nur, finde ich, wahnsinnig schwer umzusetzen in einem hochfrequentierten Service.
Und so extravagant, also gerade im Weinmenü Extravaganzen, wie besonders schräge Rebsorten, Weinbaugebiete, die kaum jemand auf dem Schirm hat. Jetzt hast du gesagt, für die Karte selber hast du Beaujolais reduziert ausgelistet, obwohl es spannend ist. Aber gibt es irgendwie Gebiete, wo du sagst, die ziehe ich dann manchmal aus dem Zauberhut oder die hat keiner auf dem Schirm? Und da sollte man vielleicht ein bisschen mehr drauf achten oder Rebsorten oder Stile oder irgendwas, wo du mit brillieren kannst?
Ich finde das immer schwierig, denn das jetzt sozusagen. Also dieses, das, was den einen überrascht, überrascht den anderen halt gar nicht. Und
smarte Aussage.
Ja. Also deswegen finde ich es schwierig, das jetzt zu sagen. Damit überrascht man jetzt die Leute. Oder die Region, die unter dem Radar fliegt, oft liegt es halt auch an pragmatischen Gründen. Was weiß ich, Griechenland ist halt auch echt schwierig zu kaufen. In Deutschland oder Portugal oder sowas. Und die haben halt einige ganz tolle Weine, aber dann eben auch ein mehr von Mittelmäßigkeit, die es dann schwer macht, finde ich. Da finde ich es dann so bei so super exotischen, in Anführungsstrichen, Regionen wie Kanarischen Inseln oft viel einfacher, weil da alle, die dort Wein machen, im Prinzip auf einem ähnlichen Niveau sind, weil es nur so wenige sind und die einfach nur so wenig Menge haben. Aber das finde ich ja inzwischen auch kein super Geheimtipp oder sowas, sondern dass letztendlich die Leute, die in unserer Nischenblase unterwegs sind, haben die Sachen auf dem Schirm.
Das ist hier auch mal eine Frage der Betrachtungsweise, was man dort herauslobt, diese einigen Produzenten, die außergewöhnliche und total verkannte Weine machen, oder ob man das in der Gänze
der Entwicklung eines Gebietes dann letztlich betrachtet, dass man sagt, keine Ahnung, von 10 Weinen ist einer Weltklasse-Wein und den sollten alle beachten oder 9 von 10 sind Weltklasse-Wein. Ich verstehe nicht, warum ihr alles nicht versteht. Also je nachdem, wie man sowas gewichtet und wertet und so weiter. Ja.
Was ich als quasi, was ich super gerne benutze, ist Furmint als Rebsorte. Das hattest, glaube ich, mit Michi hattest du das mal, glaube ich, weil der ja viel Osteuropa-Weine gemacht hat. Das sehe ich halt auch so. Und das ist halt so, als ich hier angefangen habe, habe ich halt auch so ein bisschen überlegt, wo bin ich hier überhaupt so auf der Landkarte und was sind jetzt hier die nächsten Weinregionen. Und wir machen halt schon viel Österreich. Also einfach, deswegen die österreichischen Weinbaugebiete sind alle näher als die deutschen. Also jetzt kann man jetzt streiten mit Franken und Dings, wo jetzt das nächste ist, aber die Bezüge sind deutlich da und letztendlich sind wir auch deutlich schneller in Südtirol, als wir in der Pfalz sind von hier aus. Und das prägt natürlich auch, gerade in den Anfangszeiten, als wir eben noch 0 Sterne hatten, waren es halt ein Großteil Locals, die hier waren und deren Weinsozialisierung ist Österreich und Südtirol. Und deswegen war das am Anfang echt wichtig. Und dann habe ich halt da geguckt, was gibt's Spannendes und bin wirklich viel bei Furmint hängen geblieben. Und mag die Rebsorte unheimlich gerne, weil sie halt oft Dinge liefert, die sonst keiner kann. Und das finde ich ganz schön. Also gerade passt zur Edips Küche auch in vielen Komponenten unheimlich gut.
Ich finde es toll, bei der Rebsorte zu sehen, wie so eine Rebsorte aufblüht. Und so langsam immer stärker wird, wächst, anders wahrgenommen wird und ja natürlich in gewissen Regionen, in gewissen Bereichen schon immer eine Präsenz hatten, aber jetzt auch nach und nach in das Allgemeinbewusstsein getragen wird und dabei auch, welche Faszination, Ausstrahlung und Kraft dann eben auch die Weinerklärer, sei es Händler, Sommeliers oder wie auch immer haben, wenn sie davon inspiriert und begeistert sind, wie es wie so eine Welle immer weitergetragen wird, dann die Produzenten davon wieder inspiriert sind, einfach noch was anderes zu probieren, was zu wagen, in den Austausch, in die Kommunikation zu gehen, zu sehen, wie es ankommt, dann eben auch mit der Reifefähigkeit, die Rebsorte ja auch durchaus mit sich bringt, wo man erfährt, wow, das kann die auch, die verschiedenen Spielarten mit süß oder mit edelsüß oder mit trocken zu spielen, teilweise im schaumigen Bereich. Also es ist eine Rebsorte, die mich nachhaltig beeindruckt und wo ich auch die Entwicklung richtig, richtig wohlwollend betrachte. Also auch fern. Ja, genau.
Und ich glaube, die ist auch lange noch nicht zu Ende.
Auf keinen Fall. Und jetzt auch gerade mit dieser geschichtlichen Betrachtung sieht man ja auch, was es dort noch für Möglichkeiten gibt und was wir alles jetzt in der Jetztzeit, die ja doch anders ist als vor 300 Jahren in Ungarn, irgendwie nochmal ganz anders entwickelt und neu geschrieben werden kann.
Ja, und ich finde so diesen Westdrall des Furmint im Moment spannend, dass das immer mehr nach Westen zieht.
Aber er wird an der französischen Grenze abprallen, oder? Glaubst du, dass er es dahin schaffen könnte? Das Elsass und Furmint könnte auch extrem spannend sein, glaube ich.
Ja, bestimmt. Aber ich glaube nicht, dass wir das mal erleben werden.
Das glaube ich auch nicht. Aber ja, manche Sachen sind uneinnehmbar. Aber ja, da kann man ja noch Ziele haben. Hast du noch irgendeinen? Und jetzt losgelöst davon, dass bei dir ja Sachen neu geschrieben werden, aber irgendein Ziel oder ein Wunsch, wo du sagst, das würde ich echt total gerne nochmal machen, außer meine Karte komplettieren, nach meinen Traumvorstellungen gestalten.
Du im Moment erstmal gesund werden.
Mehr als nachvollziehbar.
Ja. Also deswegen, also ich ertappte mich gerade so bei irgendwelchen absurden Gedankenspielen, aber dann dachte ich mir so, ja, erstmal Bälle flach halten. Ich meine, mein Training heute Morgen war, dass ich einmal die Treppenhaus hoch und runter gegangen bin und das hat mich schon sehr angestrengt. Also deswegen muss man alles in meinem Kontext sehen.
Ja. Oh, alles Gute dafür und vor allen Dingen auch, dass du dann trotzdem nach vorne schaust und vor allen Dingen auch gastronomisch nach vorne schaust, zumindest das in Betracht ziehst. Das finde ich ja relativ stark. Also, dass du die Champions League trotzdem nicht zur Seite legst und sagst so und so, aber es einfach ausprobieren möchtest, finde ich. Wahnsinn, also da, toll, toll, toll.
Du, ich, jetzt um bei dem Bild zu bleiben, also ich genieße es einfach auch, Champion zu sein. Deswegen möchte ich das nicht aufgeben.
Danke, lieber Iro, dass du die Zeit genommen hast, dass du dir die Kraft genommen hast, uns 2 Stunden aus deinem Leben zu erzählen, von deiner Philosophie, von deinen Gedanken, von deiner Überzeugung, von deiner Erfahrung, aber auch von deiner Krankheit zu berichten. Ich habe es bewusst nicht im Intro formuliert, dass du ja eine extrem schwere Operation hinter dir hast, dir 2 Wochen vor unserem Gespräch eine Niere entnommen wurde und du damit hoffentlich den Krebs besiegt hast und das einfach zeigt, wie von heute auf morgen mitten im Gleitflug in einer Wahnsinnskarriere, man alles komplett neu definieren, neu denken muss. Ich finde es Wahnsinn, wie du mit dem Thema umgehst und wie du perspektivisch nach vorne schaust. Vielen Dank, dass du uns auch von dieser Seite berichtet hast. Und ich fand es ergreifend, wie du diesem Beruf, diesem besonderen Beruf, immer noch eine gewisse Wertigkeit zusprichst. Ganz klar empfindest, dass es natürlich andere, vielleicht sogar wichtigere Sachen im Leben gibt, wie die Gesundheit. Aber du deinen Beruf nicht aus den Augen verlierst und du einfach nach vorne schaust. Vielen Dank, dass du diese Gedanken mit uns geteilt hast. Und noch ein ganz großes Dankeschön an unseren Partner, an die Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consilio Vini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Denn dank ihnen ist nach dem Podcast vor dem Podcast, nach dem Freitag vor dem Freitag und nach der Folge mit Iro Luther eine neue Folge zu erwarten. Und diese hat mich nach Alzey geführt. In Thomas Weinbar, der gerade zum Wine Place ernannt bzw. ausgezeichnet wurde. Und somit freue ich mich über die Geschichte, über seine Geschichte, über das Thema Wine Place auf die kommende Woche und auf Thomas H. Heinecke.
Mein Name ist Moritz Koschel, ich bin 26 Jahre alt. Gebürtig aus Straubing, habe meine Restaurantfachmannlehre in Dachau gemacht, im Schwarzberghof. Anschließend 3 Jahre im 2-Sterne-Restaurant im Tantris in München unter Hans Haas gearbeitet und arbeite jetzt seit März 2021 im Restaurant Essence. Bin jetzt aktuell Supervising Chef Restaurant und den Iro kenne ich jetzt schon seit November 2021, da wurde er unser Sommelier und er hat maßgeblich meine Weinwelt geprägt, viele Kontakte geknüpft und überhaupt dieses Weinthema erst so wirklich nahbar an mich herangebracht. Davor hatte ich als Commis d'Or mit 4 Sommeliers im Hause nicht so den Bezug zu Wein. Interesse bestand schon, aber halt nicht in der Fülle. Aber dank dem Iro hat sich diese Welt überhaupt erstmal erschlossen für mich und er hat mich zu vielen Messen mitgenommen. Winzer habe ich kennenlernen dürfen dank ihm. Diesen Geschmack überhaupt herauszufinden von gutem Essen und einer passenden Weinbegleitung, das war mir überhaupt kein Begriff zuvor. Das kam erst alles dank ihm. Auch sehr wichtig für meine momentane Karriere, weil ich mache jetzt seit Oktober 2024 meinen berufsbegleitenden Berufsspezialist Sommelier bei der IHK in München. Und da hat man halt dieses ganze Theoretische, was durchgeprügelt wird. Die Prüfungen stehen jetzt bald an, aber ich habe mit dem Iro halt schon viele Weine probieren dürfen. Er hat mir sehr viel über Wein erzählt und diese Weine halt überhaupt erst interessant gemacht für mich und das ist ein sehr großes Thema, was ich dem Iro für immer dankbar sein werde. Er hat auch eine Weinschule bei uns im Hotel durchgeführt, wo er sich die Zeit genommen hat, von 2 Stunden, bevor wir überhaupt zum Schichtbeginn angetreten sind, ein gewisses Thema rauszusuchen, also Rebsorten, Länder, und da war das ganze Hotel eingeladen. Dieses Angebot habe ich 30 Mal in Folge, also 30 Wochen in Folge in Anspruch genommen und ja, dann hatte ich die Möglichkeit, im Urlaub habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht und dann wollte ich noch ein bisschen mehr über Wein wissen und dank ihm ist das überhaupt erst zustande gekommen. Ist ein großartiger Mensch. Ich bin sehr dankbar, ihn kennen zu dürfen. Und auf ein baldiges Wiedersehen in Grasshoppen.